Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Die Menschen sind ganz offensichtlich auch bei uns hier in einer euphorisierten Stimmung. Und das wollen wir natürlich auch besprechen. Wie die Atmosphäre im Land ist, Sie sehen die Bilder ja, ganz egal. Klar, die deutsche Mannschaft begeistert uns als deutsche Fußballfans, aber was die anderen abbrennen, ist auch nicht schlecht. Die Holländer zum Beispiel. Und jetzt kommt ja dann der Sommer endlich auch, dann müssen wir solche Bilder auch nicht mehr sehen. Aber wunderbar, die schottischen Fans, die den Regenschirm halten für diese ältere Dame. Also viele, viele schöne Szenen, ganz tolle Stimmung im Land. Und natürlich eine deutsche Mannschaft, die richtig Spaß macht. Und der Kapitän dieser Mannschaft ist auch ein Thema bei uns hier. İlkay Gündoğan war ja ein bisschen umstritten. Ist er der richtige Kapitän? Muss er immer in der Mannschaft stehen? Und jetzt hat er in den ersten beiden Spielen der deutschen Mannschaft echt performt und ist, wenn man so will, vom Gescholtenen zum Garanten des Erfolgs geworden. Das ist ein Thema bei uns. Jo Kimmich, ein anderes, der eigentlich relativ ruhig ist bei der Nationalmannschaft bisher, auf der rechten Seite sehr solide spielt, aber er hat sich jetzt in einer ZDF-Doku geäußert, auch zur Beziehung zum FC Bayern. Ich habe mich zu lange allein gelassen gefühlt, was er damit meint und wie das Verhältnis ist zwischen ihm und seinem Verein, wollen wir heute hier besprechen. Und wir kommen auch noch zu einem weiteren Thema aus der Bundesliga. Über den VfB Stuttgart wollen wir nämlich reden. Das war eine tolle Saison. Man ist in die Champions League marschiert, aber jetzt wecken die Stars Begehrlichkeiten. Ito ist schon bei den Bayern, Anton wahrscheinlich bald beim BVB. Was ist mit Undav, was ist mit Führich, was ist mit Girassi? Droht der ganz große Ausverkauf? Das besprechen wir auch heute hier in diesem EM-Doppelpass. Jetzt aber Richtung des Spiels der deutschen Mannschaft heute gegen die Schweiz. Wir haben einen tollen Gast aus der Schweiz, freue mich sehr. Ehemaliger Nationalspieler, Bayern-Spieler, Kaiserslautern-Star. Herzlich willkommen, Ciriaco Sforza! Heimspiel und Auswärtsspiel gleichzeitig für dich. Lasst ihr uns den Gruppensieg oder macht es uns schwer heute? Was meinst du?
Wir machen es euch schwer, aber es liegt an euch, die drei Punkte zu holen. Aber ich glaube, unsere Nationalmannschaft hat Qualität, um heute was zu machen. Es kommt immer darauf an, was die deutsche Nationalmannschaft uns bietet.
Also wenn die deutsche Mannschaft ihre Bestleistung bringt, dann...
Dann glaube ich, dann wird es schwierig.
Okay. Wir freuen uns, dass du da bist, dass du deine Expertise einbringst heute hier. Und wie gesagt, das Spiel der deutschen Mannschaft heute gegen die Schweiz ist natürlich ein wichtiger Bestandteil dieser Sendung. Und wir besprechen das mit dieser tollen Runde, die ich jetzt vorstellen darf. Da freuen wir uns sehr auf den ehemaligen Bundesliga-Profi HSV Wolfsburg, unter anderem Stefan Schnurr. Hallo.
Hallo zusammen. Moin.
Außerdem freue ich mich, dass Alfred Draxler mal wieder hier ist bei uns in der Runde. Alfred, grüß dich. Und mein, ihr, unser Stefan Effenberg. Ein Stuhl ist noch frei. Matze Knopf wird gleich noch zu uns stoßen. Der ist gerade hier gelandet in München und wird gleich bei uns sein. Sie ist natürlich pünktlich gewesen. Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Katharina Kleinfeld da ist. Hallo Katharina.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich kümmere mich um die Frage der Woche, die wir mit Ihnen diskutieren wollen, liebe Zuschauer. Wir kümmern uns da natürlich um die deutsche Nationalmannschaft und im Speziellen um İlkay Gündoğan, den Kapitän. Und da auch um die Frage, die wir in den letzten Jahren ja ehrlicherweise immer wieder gestellt haben. Warum funktioniert er so gut, damals bei Manchester City, dann jetzt beim FC Barcelona, aber in der deutschen Nationalmannschaft nicht so richtig? Auch in den Länderspielen, die ja insgesamt für die deutsche Nationalmannschaft sehr, sehr gut in der Vorbereitung gegen die Niederlande und Frankreich liefen, wurde er relativ früh ausgewechselt, konnte nicht überzeugen. So, und jetzt sehen wir ihn in Topform. An 4 der bisher 7 Turniertore der Deutschen ist er beteiligt. Das ist eine wahnsinnige Statistik. Er selbst versprüht Vertrauen. Er erhält aber auch Vertrauen vom Bundestrainer. Und das tut ihm scheinbar gut, genauso wie seine neue offensivere Rollenausrichtung und auch das Zusammenspiel mit Toni Kroos. Ja, und wir haben dann auch noch mal ein bisschen geguckt. Es wird natürlich auch honoriert, nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von seinen Teamkollegen oder ehemaligen Teamkollegen. Schauen Sie mal, Jack Grealish beispielsweise, der äußert sich sehr positiv ihm gegenüber, schreibt: Ich kann nicht beschreiben, wie gut dieser Kerl ist. Er ist wirklich einer der Besten, mit denen ich je das Vergnügen hatte zu spielen. 2 Jahre war das ja der Fall bei Manchester City. So, und jetzt wollen wir von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, sehen Sie es genauso wie Grealish beispielsweise oder sind Sie noch ein bisschen skeptisch? Machen Sie mit bei der Frage der Woche, entweder auf sport1.de oder am Dopafon. Führt uns der Kapitän zum Titel? Ja, ist die eine Antwortmöglichkeit, er ist der Schlüssel zum Erfolg. Oder B, nein, ich habe weiterhin Zweifel an seiner Rolle. Gerne durchrufen unter der 01379 011 011.
Dankeschön, Katharina, bitte mitmachen. Ciriaco, wird Ilkay zu negativ gesehen in Deutschland?
Ich glaube ja, in dem Sinn, er hat schon bei City, ja, praktisch alles gewonnen. Mhm. Barcelona spielt er auch gut. Nationalmannschaft, klar, es ist für ihn ein neuer Druck da. Aber ich glaube, wir sehen ihn schon ein bisschen zu negativ. Habe ich das Gefühl, ist meine persönliche Meinung. Er ist doch ein Fußballer, wo in Europa schon alles gezeigt hat, was er kann.
Also sprechen wir gleich über den Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, Ilkay Gündoğan.
Ist er der Richtige? Ist er eine gute Wahl, um diese Mannschaft anzuführen bei der EM als Kapitän? Ilkay Gündoğan hat sich diesen Fragen immer gestellt. Offen und ehrlich.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich gar nicht beschäftigen würde.
Und Kritik begleitet ihn ja schon lange.
Wenn man ehrlich ist, gab es ja auch in den letzten Turnieren, also sowohl 2022 als auch 2018, als auch bei der EM zwischendurch, gab es ja immer irgendwo Diskussionen über meine Person.
Bundestrainer Nagelsmann jedenfalls hat sich vorbehaltlos hinter Gündoğan gestellt. Und der Kapitän hat das Vertrauen durch Leistung gerechtfertigt. Als verlängerter Arm seines Trainers, als zurückhaltender Stratege, dann auch noch als durchsetzungsstarker Vorbereiter und schließlich sogar als gefeierter EM-Torschütze. Gündoğan der Anführer. Eine Rolle, die auch Manuel Neuer stets spielen durfte. Der Torhüter wurde vor dem Turnier ebenfalls in Frage gestellt und auch er antwortete darauf mit Leistung. Und darum ist plötzlich die Kritik verstummt. Vor allem die durchaus harsche an Ilkay Gündoğan. Mit Taten statt Worten hat er es geschafft, dass sich die Diskussionen über seine Rolle im DFB-Team in Wohlgefallen aufgelöst haben. Gündoğan hat alle Zweifel ausgeräumt.
Auch bei dir, Stefan, oder hattest du gar keine Zweifel an Ilkay Gündoğan?
Ich hatte nicht wirklich Zweifel. Wir haben es ja schon, das Thema Gündoğan, öfter besprochen hier in der Sendung. Und das, was er geleistet hat bei Man City oder auch jetzt bei Barcelona, er ist ein Führungsspieler, er ist Kapitän. Also du wirst nicht einfach Kapitän bei Man City unter Pep Guardiola. Er ist vielleicht ein bisschen ein leiserer Führungsspieler, aber das ist nicht schlimm. Und ich glaube, er hat geantwortet. Er hat 3 Vorlagen, 1 Tor in dem Turnier bis jetzt. Ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil so im Mittelfeld. Natürlich die offensivere Rolle, aber wir können froh sein, dass wir ihn haben und dass er jetzt auch wirklich in Topform ist.
Sieht man einfach als normaler Fußballfan vielleicht seine Qualitäten nicht so sehr? Also die Wichtigkeit, die ja auch Jack Grealish, Katharina hat es gesagt, herausgestrichen hat, vielleicht nicht auf den ersten Blick so zu erkennen für den Laien?
Also für dich.
Zum Beispiel. Ja.
Also ich habe sie immer erkannt.
Auch der schon, Ton ist gesetzt, Freundchen.
Auch schon früher. Also, aber ich kann dir das auch noch mal in Ruhe alles erklären.
Nein, ja, bitte, wir haben
er
Zeit.
Er hat ja eine herausragende Qualität, ist doch überhaupt keine Frage. Sonst hättest du diesen Weg auch nicht gemacht und diese Erfolge auch nicht gefeiert. Wir reden hier von Titel, Premier League, Champions League, also mehr geht ja gar nicht. Vielleicht musste er in der Nationalmannschaft ein bisschen seine Position finden, aber Nagelsmann hat sich dann relativ schnell festgelegt. Er bleibt Kapitän, er ist ein zentraler Spieler, füllt die offensivere Rolle aus. Mhm. Ich war immer ein Fan, bin jetzt auch ein Fan von Gündogan, und wenn sie nicht ins Finale kommen, bin ich auch weiterhin ein Fan von Gündogan, weil ich das Spiel mag, wie er das spielt.
Guck mal, Matze ist da. Hallo. Hör mal, lieber. Matze.
Was ist los? Was ist los? So.
Das gute Pferd springt knapp, ne? Also ich meine, rechtzeitig, gerade noch rechtzeitig.
Ich saß im Flugzeug und dann hieß es, ein Auto hat den Flieger angefahren. Es gibt einen Lackschaden, den müssen wir überprüfen.
Ein Auto hat den Flieger angefahren? Bist ja, du nicht?
Wo bist du denn
gestartet? Bist du mit dem Privatflieger von der Autobahn?
Nein. Und dann war ich aber auf der Toilette, hat mir schon mal ein bisschen hier was auf den Kopf gemacht. Und dann klopfte jemand an und sagte, kommen Sie raus, wir landen. Was machen Sie da drin?
Du hast
gleich Doppelpass.
Ja, sehr gut. Du hast dich geschminkt, also im Flieger. Schön, dass du da bist, Matze. Wir sind gerade bei Gündogan. Und ich würde dich gerne, Alfred, auch mal fragen. Du hast auch eine Kolumne geschrieben diese Woche über auch Missverständnisse, was die Person Ilkay Gündogan angeht. Versuch das nochmal ein bisschen zu schildern, was so auch bei dir vielleicht ein kleines Umdenken hervorgerufen hat.
Ja, also ich habe das nicht so einfach mehr gemacht wie Stefan. Und man muss ja doch sagen, dass die Leistung der Nationalmannschaft nicht immer optimal war. Also man hatte manchmal den Eindruck, dass der Vereinsspieler, der da war, und der Nationalspieler zwei verschiedene Personen sind. So ist es zumindest oft rübergekommen. Und nach dem Comeback von Toni Kroos gab es im Mittelfeld ja auch andere Kombinationen, die möglich gewesen wären. Also ich habe die Rolle von Gündogan skeptisch gesehen und freue mich aber jetzt sehr, dass er sich durchgesetzt hat. Und geschrieben habe ich, dass ich mich deswegen besonders freue, weil es ja der erste Kapitän wäre, der eine deutsche Mannschaft bei einem großen Turnier mit einem Migrationshintergrund auf den Platz führt. Das finde ich sehr wichtig. Und das erinnert mich natürlich auch an 2018, als wir dieses Thema mit Mesut Özil hatten, dieses Foto mit Erdogan, was damals Riesenwirbel ausgelöst hat.
Er hat ja auch mit ihm das Foto gemacht.
Er hat das auch gemacht, hat auf dem Trikot, was er überreicht hat, auch stehen gehabt für meinen Präsidenten. Aber er hat sich danach eindeutig zu Deutschland bekannt. Mesut Özil hat es nicht. Und wenn man sich heute anschaut, wo Mesut Özil ist und wo Gündogan ist, dann kann man vor Gündogan nur den Hut ziehen und sagen, großartige Leistung, und ich hoffe, dass er wirklich als einer mit Migrationshintergrund am 14. Juli den Pokal hochhalten kann.
Stefan, seine Rolle auf dem Feld scheint er auch gefunden zu haben, weil Alfred sagt ja nicht zu Unrecht, am Anfang hatte man das Gefühl, Kroos und Gündogan holen sich die Bälle in der gleichen Region. Jetzt scheint das besser abgestimmt zu sein.
Na, ich glaube, die gesamte Kombination im Mittelfeld spielt dabei eine gewisse Rolle. Ne? Vor allen Dingen Andrich ist, glaube ich, extrem wichtig für diese Mannschaft, weil er endlich mal wieder einer ist, der dazwischen fegt, sich selbst nicht schont. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, und das ist das, was Chiri vorhin gesagt hat, wir sind einfach eine Zeit lang immer zu negativ gewesen. Gündogan ist Kapitän geworden in einer Zeit, wo die deutsche Nationalmannschaft im Umbruch war, wo es nicht so lief, und da war er automatisch der Schuldige. Und das ist, glaube ich, zu einfach. Es alleine auf ihn dann abzuwälzen, ist schwierig. Und von daher freut es mich umso mehr, dass er jetzt diesen sogenannten Kritikern das Gegenteil beweisen kann.
Ist er der richtige Kapitän, Matze?
Ich glaube schon. Also wir haben es ja gerade von Alfred gehört. Es gab so eine Phase, die war für ihn nicht einfach. Und wenn du dann immer das Gefühl hast, auch als Mensch, das ist ja nicht nur im Fußball so, du bist so gefühlt geduldet, aber nicht geliebt, dann ist es auch schwer, finde ich, Top-Leistungen abzurufen. Und man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, er ist jetzt doch in der Mannschaft angekommen. Jetzt hat er auch 2, 3 gute Spiele gemacht. Die Zuschauer, das Publikum schätzt ihn jetzt wert. Und dann ist es, finde ich, auch einfacher, ich sag mal, auf sein volles Potenzial zurückzugreifen. Ich glaube, das ist, und Robert Andrich, muss ich auch sagen, halte ich für einen ungemein wichtigen Spieler, weil er einfach so genau das hat, was man an dieser Position auch braucht. Irgendwie, er ist so ein bisschen, weiß ich, dreckig oder wie soll man es bezeichnen. Aber ich genau das ist das, was da auch gefehlt hat. Und von daher, sowohl die eine Sache, glaube ich, ist jetzt läuft in die richtige Richtung. Und Andrich halte ich für eine super wichtige Personalie.
Chiri, ist das vielleicht auch für Ilkay ein Problem, dass er seit Jahren im Ausland spielt, dass er nicht so ganz
bei den deutschen Fußballfans auf dem Radar ist. Ich meine, du hast ja auch große Teile deiner Karriere nicht in der Schweiz verbracht, sondern eben unter anderem in Deutschland.
Ja, aber das würde ich nicht so sehen. In dem Sinn, der Stefan hat es vorher gesagt, bei Siete ist er Spielführer, also war Kapitän, ja, hat alles gewonnen. Also ich glaube, das kommt auch in Deutschland an. Es geht rein, nur um zu akzeptieren. Ja, er ist so und Alfred hat es vorher gesagt, er hat zwei Pässe. Ein Türkischer, ein Deutscher und er steht jetzt für Deutschland. Das ist das Wichtigste für mich. Und da müssen auch die Deutschen akzeptieren, ja, und respektieren, dass er doch so ein Mensch ist. Und aber Leistung bringt er ja. Und Mats hat es vorher gesagt, die Mannschaft akzeptiert ihn. Stefan hat es auch gesagt. Ich kenne Stefan auch als Kapitän bei uns. Man muss den Spieler Mensch akzeptieren. Da kommt auch die Leistung. Und das zeigt er jetzt.
Wie ist er denn als Kapitän? Also er ist ja eher einer der leisen Töne.
Auf alle Fälle anders als er.
Ja, deswegen frage ich den ja, den Kollegen.
Den Kollegen?
Ja, Kollege Effenberg ist so. Das. Wir sind Kollegen hier.
Ich habe gedacht, wir sind Freunde.
Ja, okay. Also, habe ich auch gedacht, bis du gerade gesagt hast, ich wäre ein Laie.
Er ist ein Kapitän, ich sag mal so, der ruhigeren Art, der aber viel kommuniziert innerhalb der Mannschaft im Intern, auch ganz eng im Austausch ist mit dem Trainer oder Trainerteam, was eigentlich das alles Entscheidende ist und nicht auf dem Platz jetzt rumbrüllt oder wie auch immer, das dürfen sie sowieso nicht mehr. Aber ich finde, dass das einer ist, der diese Rolle wirklich ein bisschen anders interpretiert, aber richtig gut ausfüllt. Ich wiederhole mich, sonst wärst du nicht Kapitän unter Pep Guardiola und wärst auch nicht Kapitän in der deutschen Nationalmannschaft. Also das musst du schon beherrschen und es beherrscht er.
Das hat ja Pep Guardiola, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt. Also wenn irgendeiner in seiner Mannschaft Trainer werden könnte nach der Karriere, dann ist es Ilkay Gündoğan. Und das spricht ja dafür, dass er nicht nur für sich den Blick hat, sondern für die gesamte Mannschaft, für die Taktik, für das große Ganze. Und von daher schließe ich mich Stefan an.
Wahnsinnig ballsicherer Spieler natürlich. Ne? Du kannst ihm immer den Ball geben. Haben wir mit Toni Kroos noch einen, der aber eher als Quarterback weiter hinten agiert. Und die letzten Pässe, die er spielt, Ilkay, gefällt dir das ja schon, oder?
Ja, natürlich. Er hat auch den Blick für die Situation, wann er sich vorne mit einschalten kann. Nicht umsonst ist er jetzt an 4 von 7 Toren beteiligt. Mhm. Und das spricht einfach für seine Qualität. Und nochmal, er ist halt kein Lautsprecher nach außen hin, sondern er regelt das und spricht die Sachen intern an. Und das ist, glaube ich, das, was extrem wichtig ist.
Wie wichtig ist so ein Spieler mit so einer Erfahrung, mit so einer Vita auch für diese Jungs wie Wirtz und Musiala, die noch viel jünger sind und viel weniger Erfahrung haben?
Enorm wichtig. In dem Sinn, die Jungen können befreit aufspielen. Kroos, Andrich, Gündoğan haben Top-Erfahrung, oder Andrich weniger, aber Kroos und Gündoğan im Zentrum nehmen ihnen diese Last weg. Und da können die Jungen befreit aufspielen, weil sie in der Achse das Tempo und alles bestimmen. Und Musiala in dem Sinn ist frei vom Kopf und der kann auch Fehler machen, das passiert da nichts. Weil da drinnen sind zwei, es ist nicht ein Stefan, der rumschreit auf dem Platz.
Nee. Hat der,
ja,
wirklich?
Es ist ja nicht negativ.
Sag nichts Negatives gegen meinen Freund.
Nein,
es ist nicht negativ.
Es ist nicht negativ, in dem Sinn, ein Kroos und Gündoğan sind andere Spieler, aber die Jungen wissen, da drin im Zentrum sind zwei Spieler, die uns unterstützen und das ist enorm wichtig.
Ja. Glaube ich dir ohne Frage. Und Katharina, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich habe sie gar nicht gesehen.
Schau mal, ich heb die Hand hier.
Ach da, du sitzt da, ganz brav. Ja, okay.
Guck mal, ich habe mich unters Volk gemischt hier.
Ja, bitte.
Zu den Männern, die in diesem Fall heißen Marco und Matthias. Wir wollen ja auch ein bisschen hören, was die Zuschauer, genau, das ist Marco, derjenige, der hier jetzt winkt neben mir. Wir wollen ja ein bisschen hören, was auch die Zuschauer zu Ilkay Gündoğan sagen als Kapitän. So, Marco hat eine ganz besondere Verbindung zu ihm, die du vielleicht erstmal noch erklären musst und dann auch nochmal die Einschätzung abgeben musst. Wie siehst du denn seinen Rollenwandel jetzt?
Also wie die Experten schon gesagt haben da vorne, die roten Stühle, er ist der ruhigere Typ. Aber ich glaube, bei den Mitkollegen, Mannschaftskollegen kommt er gut an. Und ich glaube, das macht er ganz gut, diese Mittelrolle zu spielen. Und er führt uns zum EM-Titel.
So, das ist eine klare Aussage. Jetzt musst du noch mal erklären, warum du so einen besonderen Bezug zu ihm hast. Das hast du mir gerade gesagt.
Also ich komme aus Nürnberg. Ich bin Clubfan im Herzen, aber auch Dortmund-Fan im Herzen. Und er war bei beiden Mannschaften, bei Nürnberg und bei Dortmund. Deswegen, ich bin ein Gündoğan-Fan und er schafft es.
So, und von der rechten Seite wurde gerade gesagt, Matthias, der ist dein Kumpel, dachte ich, oder?
Ja, das ist mein Kumpel, ja.
So, wie siehst du die Rolle von Ilkay Gündoğan?
Ja, also ich finde, er reißt die Mannschaft gut mit und ich würde sagen, also er hat bewiesen, dass er Kapitän sein kann, dass er in eine Führungsrolle passt, so wie bei Barcelona jetzt momentan auch und dadurch kann er Akzente setzen, würde ich sagen.
Aber höre ich das richtig raus? Du warst vorher schon auch ein bisschen eher einer der Kritiker?
Ja, Skeptiker. Also.
Okay, aber er hat dich überzeugt. Das höre ich in diesem Fall dann auch raus.
Ja, auf jeden Fall.
Zum Titel führt er uns auch?
Mit Sicherheit.
Es läuft mit unserem Publikum, würde ich sagen. Ich gebe gerne zurück mit den Eindrücken von dir.
Ja, der Optimismus ist groß. Es freut uns ja. Und ist ja auch nicht ganz ohne realistischen Hintergrund, ehrlicherweise. Aber jetzt, Matze, du hast das vorhin so ein bisschen genannt, ja, die Liebe hat er nicht so richtig gekriegt von den Fans. Jetzt, wo er vielleicht auch dann spürt, dass er in den Herzen der Menschen mehr ankommt, glaubst du, dass das seiner Leistung hilft?
Ja, auf jeden Fall. Ist doch klar. Wenn du irgendwo reinkommst in den Raum und die Menschen mögen dich, dann verhältst du dich doch anders, als wenn die dir gegenüber skeptisch sind.
Also das ist so, wie wenn du hier zum Doppelpass reinkommst.
Wenn ich hier etwas später komme dann mit Applaus empfangen werde, dann macht mir das natürlich ein bisschen einfacher. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, natürlich hilft, das ist ja menschlich. Ja. Das hat erstmal mit Fußball nichts zu tun, sondern einfach mit der menschlichen Komponente. Und natürlich die Leistung, wenn die deutsche Mannschaft 5-1 gewinnt und 2-0 gewinnt, dann ist es grundsätzlich für die ganze Mannschaft ein bisschen leichter. Ich finde aber, das wollte ich nochmal sagen, ich glaube, du hast es gesagt, oder Stefan war es, ich finde, wir müssen auch wieder an die ganze Mannschaft ein bisschen mehr glauben. Ich finde, na klar haben wir 2 schlechte Turniere gespielt, was WM angeht, aber so dieses, ja, und die Engländer sind alle so toll. Ich meine, wir haben hier diese 4 Sterne auf der Brust und die Engländer haben einen einzigen Stern. Ja, das war 66.
Und das war auch betrogen.
Ja, und die letzte WM war natürlich, da gab es ja andere Hintergründe, warum das alles kritisch gesehen wurde. Aber ich finde, wir müssen auch mal unserer Mannschaft grundsätzlich einfach wieder ein bisschen mehr Zuneigung und vielleicht auch ein bisschen mehr Liebe schenken. Und ich glaube, dann spielen die auch einfach wieder geiler. Und ich finde, die Mannschaft hat das jetzt 2 Spiele hervorragend gemacht. Und ich finde es toll, dass wir endlich mal wieder so eine richtige EM-Stimmung im eigenen Land haben.
Ja. Und das, was du forderst, das ist ja eigentlich jetzt eingetreten. Und das ist das Schöne. Stefan, in dem Beitrag gerade war ja auch Manuel Neuer drin. Auch da warst du immer klar. Du hast immer gesagt, ja, gar keine Frage, dass das die Nummer 1 ist. Und er hat jetzt bei der EM selbst auch wirklich gut gespielt.
Er hat sein Potenzial oder seine Qualität abgerufen, denn wenn es drauf ankommt, ja. Jetzt kommt es drauf an, im ersten Spiel gegen die Schotten wurde er noch nicht so gefordert, aber im zweiten gegen die Ungarn schon in 2 Situationen, hat er wirklich herausragend gehalten. Und dass er eine außergewöhnliche Persönlichkeit und eine Qualität hat, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Die Frage war ja nur nach diesem Unfall, kommt er nochmal zurück, dann hatte er ein paar Fehler drin, ein paar Wackler und dann ging die Diskussion los. Aber ich fand es richtig, dass Nagelsmann klar und deutlich von Anfang an gesagt hat, er ist meine Nummer 1, das war auch richtig auf dieser Position, weil es ist eine sensible Position. Mhm. Und jetzt bestätigt er das mit der Leistung, die er einfach drauf hat.
Ich weiß von dir, Stefan, dass du das ein bisschen anders siehst. Ja. Jetzt nicht, glaube ich, was die Leistung von Manuel angeht, sondern den Zeitpunkt der Festlegung des Bundestrainers für ihn als Nummer 1. Oder wo ist dein Punkt?
Also nochmal, ich bin da bei Stefan. Ich glaube, über die Qualitäten eines Manuel Neuers und seine Ausstrahlung müssen wir uns in keinster Weise unterhalten. Ich finde es nur unglücklich, vom Nationaltrainer relativ früh schon zu sagen, das ist meine Nummer 1. Denn er hat Spiele gehabt, die nicht so liefen bei Bayern München, wo Fehler gemacht worden sind. Er hat Fehler gemacht in der Nationalmannschaft. So, und letztendlich muss ich doch als Trainer nach Leistung gehen. Ich muss einen Konkurrenzkampf fordern. Und den habe ich auf dieser Position nicht gefordert. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland kein Problem auf einer Position haben, seit Jahren schon nicht, dann ist es auf der Torhüterposition. Und auch ein Manuel Neuer, auch mit den Verdiensten, die er mal hatte, unbestritten, aber die zählen jetzt nicht. Er hatte eine Phase, die nicht so lief. Jetzt stell dir mal vor, das erste Spiel passiert wieder, gleich die erste Aktion, er greift daneben, du gehst einzeln in den Rückstand oder spielst nur unentschieden. Dann hast du eine Diskussion in diesem Land, die kein Mensch braucht, der Nationaltrainer nicht und auch die Mannschaft nicht. Hm. Aber jetzt hast du das große Glück gehabt, dass es alles so lief, ne? Und auch gegen Ungarn, wo dann gesagt wurde, diesen Freistoß oder was, den er da Weltklasse hält. Das erwarte ich von Manuel Neuer, dass er den Ball hält.
Aber Stefan, es ist nicht so, dass gerade die Torwartposition, Stefan hat es gerade mit Recht als sensibel bezeichnet. dass gerade diese Position wirklich den totalen Rückhalt des Trainers braucht. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine deutsche Mannschaft in ein Turnier gegangen ist mit einer offenen Torwartfrage. Also diesen Konkurrenzkampf während des Turniers auszutragen, ist, glaube ich, der falsche Zeitpunkt. Das muss vorher entschieden werden. Nagelsmann hat es vorher entschieden. Ob das jetzt richtig ist, werden wir irgendwann sehen. Aber er hat es entschieden und das ist richtig.
Nochmal, das ist ja alles richtig. Nur auf der anderen Seite muss ich doch, wenn ich einen Konkurrenzkampf fordere und nach Leistung gehe, dann muss ich das auf allen Positionen machen. Und nochmal, das ist, bitte nicht falsch verstehen, für mich, warum ist das eine sensible Position? Wir haben einen Ter Stegen, wir haben einen Baumann, die können alle auch auf diesem Niveau halten. Ein Ter Stegen, der muss sich ja seit Jahren, natürlich, ein Manuel Neuer in absoluter Top-Verfassung, der kommt da vorbei. Aber diese absolute Top-Verfassung, die hatte er nicht. Und das ist einfach ein Thema, wo ich mich dann frage, kriegst du dann die letzten 10% aus der gesamten Mannschaft raus, wenn es dann vorausgesetzt im Viertelfinale gegen Spanien geht. Und das ist das, was du dann brauchst. Und um nichts anderes. Es geht mir nicht um die Qualität eines Manuel Neuers oder sonst irgendetwas. Ich möchte einfach nur vom Bundestrainer, dass ich wirklich in jedem Spiel 100% habe an Leistung. Und dafür muss ich einen gesunden Konkurrenzkampf haben, muss nach Leistung gehen und muss mir auch die anderen beiden Spiele jetzt angucken, auch gegen die Schweiz heute, muss sagen, boah, Schweiz, gehe ich mal von aus, ist der stärkste Gegner. Was mache ich jetzt? Ich habe irgendwelche, die gelbe Karten haben. Ist mir irgendetwas aufgefallen, was nicht so gelaufen ist? Ändere ich das oder lasse ich einfach so weiterspielen? Ne? Aber ich muss doch immer 100% rauskitzeln.
Chiri, wie siehst du das denn aus der, sagen wir mal, leicht distanzierten Sichtweise aus der Schweiz? Ich meine, ihr habt ja auch viele gute Torhüter,
ja,
wo sich der Bundestrainer ja auch
entscheiden
muss. Ja,
die Frage war dasselbe von Murat Yakin. Er hat sich ja früh entschieden für Jan Sommer.
Ja.
Auch wenn man sieht, was der Kobel in Dortmund alles gehalten hat und für eine Leistung gezeigt
hat. Hätte das auch verdient, ja?
Aber der Trainer hat sich entschieden, Jan Sommer ist die Nummer 1. Ich kann Nagelsmann als Bundestrainer verstehen, in dem Sinne, er sagt, das ist meine Nummer 1. Zu dem stehe ich, auch wenn er einen schweren Unfall gehabt hat. Er braucht seine Spiele noch, aber ich stehe hinter ihm. Das ist auch für Manuel Neuer wichtig, im Kopf her. Ja, dann weiß er, okay, ich fokussiere mich, ich konzentriere mich, auch wenn es am Anfang schwer wird. Aber die Mannschaft weiß genau, Manuel Neuer ist unsere Nummer 1. Und das ist enorm wichtig. Ich kann den Stefan verstehen und er sagt, okay, auch beim Torhüter brauchen wir richtig Konkurrenz. Ja, das hat er. Aber ich glaube, was Alfred gesagt hat, Torhüter ist eine wichtige Position im Fußball. Du kannst ja nicht einfach ein- und auswechseln. Ja.
Ich glaube, es war doch so, dass man Mats Hummels angeblich nicht mitgenommen hat, weil er jemand wäre, der muss immer von Anfang an spielen und ist niemand, der reinkommt. Das war doch, glaube ich, so eine Diskussion. Die Frage wäre, ist denn Manuel Neuer oder wäre Manuel Neuer ein Torwart, der für eine EM als Nummer 2 geeignet wäre und dann auch entsprechend sich ruhig verhält? Das ist ja auch eine Frage. Und ich glaube, ein Aspekt vielleicht ist, er kennt natürlich Manuel Neuer, also Julian Nagelsmann hat ja bei Bayern mit ihm zusammen trainiert. Ter Stegen kennt er sicher auch, aber eben nicht so aus der Zusammenarbeit. Das wird vielleicht auch ausschlaggebend gewesen sein. Aber die Frage ist eben wirklich, würde ein Manuel Neuer, Stefan, was glaubst du, wenn der jetzt Nummer 2 wäre, wäre das für die Mannschaft gut oder macht man sich eigentlich eine Baustelle auf, die größer ist als die, die man jetzt hat?
Ja, das ist ja alles spekulativ, was wir
jetzt natürlich, sagen. Natürlich,
die Situation ist ja,
die Frage,
also könnte man das vorstellen, sagen, aber die Situation ist ja so, wie sie ist. Und ich glaube, ein Torwart, der braucht schon das Vertrauen. Und ich glaube, dass Nagelsmann auch sich relativ früh festgelegt hat, um eben Ruhe auch in den Medien und im Umfeld zu haben. Er hat sich festgelegt bei Rüdiger und Tah. Er hat sich festgelegt bei Toni Groß. Er hat sich festgelegt bei Gündogan. Dann hast du ja deine Achse. Du hast deine Achse. Und ich finde es richtig, dass er sich früh genug festgelegt hat. Darunter leidet, finde ich, auch nicht der Konkurrenzkampf. Aber bei dieser Torhüterposition, ich glaube, für Manuel Neuer in einer nicht einfachen Situation war es wichtig, dass er dieses Vertrauen ausgesprochen bekommen hat. Und er wusste, jetzt muss ich zurückzahlen. Jetzt muss ich zurückzahlen. Und wenn wir die ersten 2 Spiele sehen, dann hat er das sehr wohl getan. Ich hatte da nie Zweifel, muss ich sagen. Aber wir wollen jetzt nicht sagen, wäre er als zweiter Torwart oder würde er die Rolle akzeptieren.
Ja.
Boah, das ist so spekulativ.
Also ich glaube, ich will schon was dazu sagen, Matze. Das ist ja nur mal, ja, ganz kurz.
Ja, gut, weil,
ja,
nur,
weil, Einsatz. Weil wir haben ein großes Turnier und ein guter Fußballer ordnet sich da unter. Und ich erinnere, dass selbst der nicht einfache Oliver Kahn sich noch 2006 untergeordnet hat. Das hätte Manuel Neuer auch gemacht, definitiv.
Aber er spielt natürlich, würde ich mal sagen, bei Julian Nagelsmann, weil er ihn für den besten Torhüter hält und nicht, weil er sagt, naja, als Nummer zwei ist er vielleicht schwierig. Also da wird, glaube ich, würde ich sagen, hat der Bundestrainer schon einen klaren Kompass. Und es ist angesprochen worden, es gibt ein Gerüst dieser Mannschaft. Jetzt wird es auch gegen die Schweiz wieder mit der gleichen Startelf in dieses Spiel gehen. Einer, der dort ja ein bisschen ruhiger gerade so daherkommt, ist Jo Kimmich auf der rechten Seite. Sehr solide. Hat sich in einer ZDF-Doku über die letzten Jahre mit dem FC Bayern geäußert, gesagt, mir hat da ganz häufig die Unterstützung gefehlt. Was er damit meinen könnte und wie sein Verhältnis ist zu seinem Verein, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause im EM-Doppelpass, präsentiert von Fenster.com. Bis gleich. Willkommen zurück zum Fenster.com EM-Doppelpass hier aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wir sprechen über die deutsche Nationalmannschaft heute Abend, ja das Spiel gegen die Schweiz. Aber wir wollen jetzt auch mal so das Meinungsbild abholen zu unserer Frage der Woche. Da ging es um İlkay Gündoğan. Katharina, bitte.
Bin unterwegs, komm ja schon.
Wo bist du?
So, ich bin da.
Ah, da.
So, also, wir gucken einmal auf die Auflösung der Frage der Woche, die sich um İlkay Gündoğan drehte und da vor allem darum, führt uns der Kapitän zum Titel? Schauen Sie mal, das haben Sie online bei uns abgestimmt. Da sagen mehr als die Hälfte, ja, er ist der Schlüssel zum Erfolg und 43%, na, ich habe noch ein bisschen Zweifel an seiner Rolle. Gucken wir mal, wie es im Netz so aussah. W. Weise schreibt, er ist im Moment ein wichtiger Baustein. Wenn er weiterhin so spielt, dann kann es auch noch weit gehen. Allerdings, er hat hier ein kleines Aber, vom Titel zu sprechen, ist ein wenig vermessen. Dann schreibt Prinz YS hier immer noch deutlich B. Zwei Spiele werden nichts daran ändern, dass ich nicht verstehe, weshalb Gündoğan, der vorher auch nie nennenswerte Leistung für die Nationalelf erbracht hat, unser Kapitän ist, Manuel Neuer, nicht unter die drei Kapitäne, also dann noch Müller und Kimmich, zu stecken, finde ich zudem sehr frech. Matthias Gaming bzw. Gaming schreibt dann, ja, er hätte gerne die Option C. In diesem Fall hatten wir die ja gar nicht zur Auswahl gestellt. Er sagt aber, eine ganze Mannschaft, die führt nur jemanden bzw. uns alle zum Titel und nicht nur ein Kapitän alleine. Dann hören wir mal rein, was Sie bei uns am Dopafon dazu zu sagen haben.
Ich bin der Meinung, dass İlkay Gündoğan ein guter Kapitän ist und dass er zeigt, wie viel er für die Mannschaft wert ist.
Also ich bin ganz klar der Meinung, dass das noch nicht ausreicht, um die Ambitionen zu haben, die deutsche Mannschaft zum Titel zu führen.
Ja, ich war auch lange Zeit skeptisch, aber in den ersten beiden Spielen jetzt bei der EM hat er mich wirklich überzeugt und ich bin sehr sicher, dass er uns im weiteren Verlauf des Turniers noch eine Menge helfen wird und entsprechend seine Form bringen wird.
Im Zusammenspiel mit Toni Kroos ist Gündoğan noch besser. Ja, mit ihm ist der Titel drin.
Eine Frau sagt, Gündoğan ist doch gut. Gündoğan bringt uns den Europameistertitel.
Jo, der kam aus deiner Ecke, der Letzte, glaube ich. Aber Matze, die Zahlen waren jetzt nicht so klar, ne? 57, 43, glaube ich. Also es ist doch, muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Na gut, wenn man jetzt die Anzahl der Spiele nimmt, wo er überzeugt hat, dann ist das jetzt noch nicht, waren das jetzt noch nicht 10 Stück oder 20, gefühlt, muss man sagen. Sondern ja, das waren jetzt vielleicht die letzten 3 oder 4. Deswegen ist der eine oder andere noch kritisch. Und man muss auch ehrlich sagen, noch hatten wir nicht die ganz großen Spiele. Also Schweiz heute ist sicherlich der erste richtig große Gegner. Und da wird man dann sehen, was... wir haben Gäste aus der Schweiz, da müssen wir ein bisschen Reputation darüber schicken.
Ja.
Damit unser Sieg auch noch mehr wert ist. Aber ich glaube, dann, wenn du dann wirklich jetzt auf auch vielleicht im Achtelfinale oder Viertelfinale, dann wird sich dann natürlich auch zeigen, wie die Leistung dann aussieht. Ne?
Ja, absolut. Wir wollen mal aktuelle Informationen von der Nationalmannschaft reinholen. Unser Nationalmannschaftsreporter Stefan Kumberger meldet sich jetzt gleich. Hallo Stefan, grüße dich. Steht vor dem Mannschaftshotel in Frankfurt. Sonnenschein, wenn ich das richtig sehe. Ist die Stimmung auch so sonnig bei der deutschen Nationalmannschaft gerade?
Ja, auf jeden Fall. Gestern gab es ein paar enttäuschte Gesichter bei der Ankunft hier im Hotel, weil viele Fans haben sich Autogramme gewünscht und erhofft. Das war gestern nicht möglich. Anders als in Stuttgart, da gab es 3, 4 Spieler, die Autogramme gegeben haben. Also bei den Fans gab es gestern einen kleinen Dämpfer, aber so grundsätzlich, was man im Weimarer Land im Trainingslager in Blankenheim erlebt hat und auch jetzt in Herzogenaurach und auch bei den Spielen eben in Stuttgart und in München. Da wächst was zusammen und da ist die Mannschaft richtig gut drauf und hat gute Laune und das ist bisher auch einer der Schlüssel zum Erfolg.
Wir sprechen hier ja gerade so ein bisschen auch über den Kapitän, über İlkay Gündoğan. Du wirst es verfolgt haben. Was ist denn dein Eindruck, wenn du täglich an der Mannschaft dran bist? Wie führt er dieses Amt aus oder wie füllt er dieses Amt aus?
Also Julian Nagelsmann hat weit vor der EM schon gesagt, das Kapitänsamt hat für ihn nicht mehr die Bedeutung, wie es vielleicht mal in den 90ern oder Nullerjahren ja war. Er verlangt eigentlich von jedem Spieler Führungsstärke. İlkay Gündoğan ist ein bisschen so, ja, er hat unter dem Effekt gelitten, den man oft beobachten kann, dass Spieler, die im Ausland tätig sind, so ein bisschen unter dem Radar der deutschen Öffentlichkeit fliegen. Nicht jeder verfolgt La Liga ganz genau, nicht jeder schaut sich jedes Wochenende die Premier League an. Und dann spielt jemand eben gegen die Niederlande oder gegen Frankreich im März schlecht, das muss man so sagen. Und dann hat er gleich einen Stempel drauf, der kann ja gar nichts. Aber man hat gemerkt, jetzt, wo er ein paar Tage mit der Mannschaft eben Zeit hatte, sich zu akklimatisieren, mit der Mannschaft zu trainieren, da fliegt er zu neuen Höhen. Und den Eindruck, den ich habe ihn vor der EM einmal gesprochen, er kennt seine Aufgabe, nämlich, dass er auch mal die jungen Wilden vorne, die Künstler, auch mal bremsen muss und da ein bisschen Ordnung reinbringen muss.
Stefan, ein anderer Spieler ist eigentlich bei der Nationalmannschaft relativ ruhig gerade, relativ zurückhaltend, ist Jo Kimmich. Jetzt lief gestern im ZDF eine Dokumentation, wo ein paar Sätze rausgenommen wurden. Das ist insgesamt ein sehr differenziertes Bild gezeichnet worden über Jo Kimmich, auch eine Langzeitbeobachtung. Sehr, sehr viel Privates, sehr, sehr viel Familiäres auch drin. Aber ein Satz ist da schon so ein bisschen hängen geblieben, das ist dieser. Da geht es um den FC Bayern München. Dieses Vertrauensgefühl, was ich davor dem Verein gegenüber habe, ist natürlich kaputt gegangen. Das war vor allem die Corona-Zeit, die ihn da sehr belastet hat. Da galt er ja so als der Vorzeige- und Ungeimpfte in Deutschland und hat da sehr, sehr viel Druck gekriegt. Ich weiß nie, was an die Öffentlichkeit kommt, wenn ich mit dem einen oder anderen spreche. Und er hat auch gesagt, so dieses Vertrauen, was der Verein mir entgegenbringt, habe ich nicht so gespürt. Du bist ja nicht nur Nationalmannschaftsreporter, sondern auch Bayern-Reporter und da sehr nah dran. Wie hat er diese Sätze gemeint und wie ist das Verhältnis mit dem FC Bayern und Jo Kimmich?
Also man muss ein bisschen einordnen. Die Aussagen sind 2 Jahre alt und sind eben unter dem Eindruck der Corona-Pandemie entstanden. Wie du es schon gesagt hast, damals war Joshua Kimmich eben der Vorzeige Ungeimpfte und er hat ein bisschen den Interessen des FC Bayern geschadet. Der FC Bayern wollte damals der Musterschüler sein in der Bekämpfung der Pandemie und war auch eng vernetzt mit der Politik, die es ja erst ermöglicht hat, dass die Bundesliga trotz Pandemie weiterspielen kann. Und damals war es tatsächlich so, da hat der FC Bayern, zumindest hat man den Eindruck, Jo Kimmich ein bisschen hängen gelassen. Und damals entstanden diese Aussagen. Viel wichtiger ist die aktuelle Situation. Da hat Joshua Kimmich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, man kann ja unter normalen Menschen ganz normal sprechen und viele Missverständnisse ausräumen. Und es ist schon so, beim FC Bayern sind ja viele handelnde Personen aus den letzten Jahren nicht mehr tätig. Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass die Bayern kein Umbrüchchen wollen, sondern einen Umbruch. Und Max Eberl hat Joshua Kimmich da auch schon namentlich genannt. Joshua Kimmich ist einer der Topverdiener und man möchte eine finanzielle Gesundung herbeiführen. Deswegen muss einer der Großen, wie Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Joshua Kimmich, vermutlich gehen. Aber dazu gehören immer zwei Seiten. Und Joshua Kimmich hat derzeit keine Ambitionen, den Verein zu verlassen. Er hat alle Trümpfe in der Hand. Denn wenn der Verein, wenn der Vertrag ausläuft 2025, ist er 30. Bestes Fußballeralter. Er kann vielleicht noch ein Handgeld kassieren bei irgendeinem Topclub. Also die Situation ist verzwickt, aber aktuell würde ich davon ausgehen, dass er noch bis Sommer 2025 bleibt.
Ja, die Frage ist aber, was ist danach? Ja? Ist Jo Kimmich mit seiner Rolle hinten rechts zufrieden? Wie sieht das der neue Trainer Kompanie? Man sucht ja nach wie vor nach einer Holding Six oder nach einem Sechser. Palinha ist da immer wieder im Gespräch, man ist da immer noch dran. Wie ist deiner Einschätzung nach die zukünftige Rolle von Jo Kimmich, wenn es über 25 hinausgehen sollte beim FC Bayern?
Also was man sagen muss, diese Frage, ob Sechser oder rechter Verteidiger, das ist der große Nervfaktor für Joshua Kimmich. Er möchte eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen. Er sagt, ich werde da spielen, wo man mich hinstellt. Ich finde, die Rechtsverteidigerposition hat ihm gut getan, weil er nicht mehr ganz so im Fokus steht, weil er sich auch selbst nicht mehr ganz so unter Druck setzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Vincent Kompany auf diese Maßnahme weiterhin setzt, nämlich ihn rechts verteidigen zu lassen. Das ist aber auch ein Punkt, weil du gesagt hast, Holding Six, das war ein Punkt, der auch wieder zu Vertrauensverlust geführt hat. Thomas Tuchel hat die Holding Six gefordert, dann gab es im Winter die Führungsspielerdiskussion. Da hat dann Thomas Tuchel gesagt, naja, ich dachte eigentlich, wir wären auch schon weiter. Das sind auch so kleine Punkte, die immer wieder das Vertrauen kaputt gemacht haben. Also nach der Europameisterschaft wird es Gespräche geben, es muss Gespräche geben, wie man gemeinsam in die Zukunft geht. Aber wie gesagt, aktuell würde ich sagen, bis 2025 geht es auf alle Fälle. Und dann muss man sich wirklich ernsthaft an den Tisch setzen und die Rolle von Joshua Kimmich neu definieren. Soll er wirklich eine Ikone des Vereins werden oder versucht das nochmal im Ausland?
Und die Frage, die sich der Verein ja auch stellen muss, ist, können wir uns das denn erlauben, diesen Vertrag auslaufen zu lassen, 25 so einen Spieler dann ablösefrei gehen zu lassen? Das wird ja wahrscheinlich eine Hauptaufgabe sein von Max Eberl, das zu verhindern. Also entweder jetzt zu verlängern oder ihn dann jetzt schon zu verkaufen. Wie siehst du das?
Ja, also die Ablöse ist natürlich schon ein Thema. Das gilt für alle gut verdienenden Spieler beim FC Bayern. Man muss erstmal einen Verein finden, der eine gute Ablöse bereit ist zu zahlen und der auch fähig ist, die gut bezahlten Spieler des FC Bayern in Zukunft zu bezahlen. Da ist der Markt relativ klein. Die Bayern werden da hin und her rechnen müssen, was denn mehr Sinn macht, ob man weiterhin Joshua Kimmich und Co. gut bezahlt und dann ablösefrei gehen lässt oder ob man wirklich alles daran setzt, einen Transfer herbeizuführen. Aber wie gesagt, der Markt ist klein. Ein Joshua Kimmich wird wahrscheinlich nicht nach Stuttgart oder zu Union Berlin wechseln, sondern da reden wir schon von der ganz großen Kategorie wie Barcelona oder Real Madrid.
Soweit also deine Informationen zu Kimmich und zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Stefan, wünsche dir viel Spaß heute Abend beim Spiel und danke wie immer. Mach's gut. Ja, ich würde das hier gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Stefan, ist die große Frage für Jo Kimmich deiner Einschätzung nach, wo, bei welchem Verein kann ich auf der Position spielen, auf der ich am liebsten spielen will? Oder sind andere Gesichtspunkte für ihn wichtiger für seine Zukunft?
Ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket. Ich glaube, dass man die Familie auch mit reinnehmen sollte. Das tun die Spieler in der Regel immer. Ich glaube, er fühlt sich mittlerweile angekommen auf dieser Rechtsverteidigerposition und ich glaube, dass er sie auch sehr, sehr gut ausfüllt. Nicht nur in der Nationalmannschaft, auch bei Bayern München noch, wo er wirklich sehr aktiv diese Rolle gespielt hat. Er ist unbestrittener Stammspieler, egal auf welcher Position, ob du jetzt die Sechserposition oder die rechte Verteidigerposition hast. Er ist unbestrittener Stammspieler. Ja, die Frage stellt sich, wenn der Vertrag ausläuft, 25, kann das zu so einer Situation kommen wie bei Alaba, der auch seinen Vertrag hat auslaufen lassen und ablösefrei zu Real Madrid gegangen ist. Diese Option wird er mit Sicherheit haben. Ich glaube, dieses Vertrauensgefühl oder diese Vertrauensfrage, die er in den Raum geworfen hat, die ist auch absolut legitim. Also er ist ein gestandener Bundesligaspieler, wenn er sowas äußert, dann steht ihm das auch zu. Und das hat er mit Sicherheit so ein bisschen auch in sich drin und auch im Kopf und wird dann seine Entscheidung. Also ich bin mir nicht sicher, dass er einen Vertrag weiterhin bei Bayern München unterschreibt, sondern ich glaube schon, dass er liebäugelt wirklich mit einem Wechsel 2025.
Siehst du auch so?
Das kann sein, das weiß ich nicht. Also ich würde, wenn ich der FC Bayern wäre, würde ich Joshua Kimmich auf jeden Fall verlängern, weil die Karriere von Thomas Müller geht zu Ende. Kimmich ist für mich ein absoluter Identifikationsfaktor. Er ist für mich der FC Bayern. Ich finde die rechte Verteidigerposition auch sehr gut. Philipp Lahm hat dort schon eine großartige Leistung gebracht. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich mehr auf sich konzentrieren kann und nicht 35 Sachen gleichzeitig macht. Und ich habe die Doku gestern mir auch angeschaut und er ist ja unglaublich ehrgeizig, was sicher ihn auch dahin gebracht hat. Er ist nur fast schon, auch in jungen Jahren, fast schon so ein bisschen verbissen. So, und ich glaube, wenn er diese Verbissenheit ein bisschen auflöst, er wird ja jetzt, ist mittlerweile keine 23 mehr, sondern geht jetzt irgendwie, weiß ich, 28, 29, 30. Mhm. Wenn er die ein bisschen auflöst in eine gewisse Lockerheit, vielleicht auch fast schon Coolness und Leichtigkeit, ich glaube, dann ist Joshua Kimmich noch zu ganz anderen Leistungen fähig. Und dann hat nicht nur der FC Bayern große Freude an ihm, sondern er selber auch. Also ich glaube, dass sowohl er als auch Bayern gut daran täten, wenn er bleibt.
Also, Stefan, ja. Rechtsverteidiger oder Mittelfeldspieler? Was ist Kimmich für dich?
Für mich ein Rechtsverteidiger. Für mich ist er einer der besten Rechtsverteidiger, die es auf dieser Welt gibt. Und ich habe es von jeher nicht verstanden, warum, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat oder welcher Trainer gesagt hat, wir tun ihn jetzt auf die Sechs. Er ist mit seiner Dynamik, mit seinem Spiel nach vorne, mit den Flanken im 1 gegen 1. Er hat eine gewisse Torgefahr über die Seite, aber auch im Defensivverhalten. Und von daher bin ich dabei Matze. Ich an Bayern Stelle würde auch versuchen, den Vertrag zu verlängern. Wenn ein Jo Kimmich sagt, ja, ich akzeptiere die rechte Seite, die mich stark gemacht hat und zu einem der Besten und zum Nationalspieler gemacht hat.
Also wer ihn seit einiger Zeit beobachtet und wer auch die letzten Monate ihn so gehört hat, ich glaube, da ist einiges kaputt gegangen und zwar richtig kaputt gegangen. Deswegen müsste man das Thema, glaube ich, auch etwas erhöhen. Wir sind ja in Deutschland über Bayern hinaus generell mit der Corona-Pandemie, die haben wir ja nie aufgearbeitet. Und wir haben ja auch unser Verhalten zu den Nicht-Geimpften nie aufgearbeitet. Und Joshua Kimmich stand damals als Sündenbock. Es wurde ja sogar gesagt,
die Bundesregierung hat sich so geäußert.
Es sei ein Mensch gestorben, weil er, nicht er, sondern weil sich einige nicht impfen lassen.
Als er darüber, Entschuldigung, ganz kurz, als er darüber spricht in der Doku, da weint er. Da kommen ihm die Tränen.
Also das hat ihn ganz tief erwischt. Das sieht man mal. Und ich glaube, dass der FC Bayern auch überfordert war. Der FC Bayern hat ihm damals, glaube ich, nicht den Rückhalt gegeben, den er möglicherweise gewollt hätte. Und ich glaube, da ist einiges kaputt gegangen. Und ich denke mir, dass es für ihn auch besser wäre, für seine persönliche Entwicklung, wenn er Bayern München verlassen würde und irgendwo einen ganz anderen Neuanfang machen würde. Denn da, wie gesagt, es ist kein Bayern-Thema, kein Kimmich-Thema, es ist ein deutsches Thema oder ein generelles Thema, wie wir mit der Pandemie umgegangen sind. Nur Kimmich steht exemplarisch für das Problem. Und er bräuchte, glaube ich, da einen Neuanfang.
Er kommt in dieser Dokumentation wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig offen rüber, das muss man wirklich sagen. Glaubst du, das Verhältnis ist wieder so zu kitten, dass beide Seiten sagen, jo, wir gehen nochmal 4 oder 3 Jahre gemeinsam in die Zukunft?
Ja. Wenn beide wollen, ja. Ich bin bei Alfie, es kommt immer darauf an, was er selber will. Ja, kann er das noch akzeptieren, was alles passiert ist? Kann er mit den Leuten, wie der Matze gesagt hat, mit Bayern München an den Tisch zu kommen? Ich als Bayern-Stelle würde ich sagen, Kimmich an den Tisch, Nationalspieler, Deutscher, hat schon alles erreicht. Das war früher auch bei uns, Stefan, das weißt du, wie das ist. Es muss wieder dahin kommen, dass der FC Bayern München die besten Spieler aus Deutschland, Nationalspieler, wieder bei sich haben. Kimmich-Frage ist, will ich das überhaupt? Da müssen sie beide ehrlich sein.
Aber ich finde, Toni Kroos ist ja ein gutes Beispiel bei Real Madrid. Sowohl Toni Kroos als auch Real Madrid, hat man das Gefühl, haben sich immer mehr oder minder zueinander bekannt. So, und daraus ist eine märchenhafte Geschichte hervorgegangen. Und warum soll das nicht der FC Bayern und Joshua Kimmich auch machen?
Bayern
also der FC Bayern sucht immer
Kimmich bekannt. Bayern so hat sich nicht zu
Ja, aber das ist ja ein bekannt. Fehler. Ich meine, das ist ein Sag Fehler, sondern die müssen einfach mal sagen, gut, wir haben auch nicht alles richtig. Ich sehe ja so, und da müsste der FC, die kaufen irgendwelche Spieler für teuer Geld und sind hier am Suchen und da am Suchen. Und du hast in deinen eigenen Reihen einen Weltklasse-Spieler, der Nationalspieler ist, der
die Kapitän. Den sie geschwächt haben auch,
ja? Ja, aber dann geht doch und sag, hör mal, pass mal auf, wir haben auch nicht alles richtig gemacht, sorry, tut uns leid, wie auch immer. Du hast es gesagt, an einen Tisch sprechen und dann würde ich den verlängern und würde dem meinetwegen auch einen 5-Jahres-Vertrag geben und sagen, du bist der Mann, der diese Mannschaft durch die nächsten Jahre führen soll. Also ich frage mich, wen will man denn holen? Dann holt man wieder irgendeinen, keine Ahnung, aus irgendeiner Liga für 80 Millionen, der nicht funktioniert. Du hast doch einen, nimm den doch, behalt den doch.
Entschuldigung, das aber, so. Klingt irgendwie logisch,
ja? Aber logisch ist es, aber so einfach ist es ja eben nicht. Nein, das weiß ich ja, aber trotzdem sollte man sich ja trotzdem hinterfragen und sagen, okay, wenn doch der Spieler da offensichtlich ein Problem hat und wir nicht alles richtig gemacht haben, und Alfred hat es ja gesagt, es war ja auch eine verrückte Zeit, die heute vielleicht mancher anders bewertet, so, dann kann man sich doch hinsetzen und kann doch sprechen.
Und vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass beim FC Bayern ja in der ganzen Führungsetage auch eben sich viele, viele Personalien verändert haben, dass die damals das Sagen hatten, nicht mehr da sind und dass man da einen Neustart gemeinsam hinkriegt. Ich finde, Jo Kimmich verhält sich tadellos und in der Nationalmannschaft ist er ein ganz toller Faktor und hoffen natürlich auch für ihn, dass er diese Europameisterschaft richtig gut spielt. Weiter auf rechts hinten. Kurze Frage in die Runde. Nur ein Handzeichen. Wer glaubt an den deutschen EM-Titel? Du nicht? Du nicht?
Doch, ich ja.
Bei dir ist okay, du glaubst an die Schweiz.
Also da muss man erklären, das kann man nicht so stehen lassen. Nee, aber
das erklären wir erst nach der Werbung.
Ach so.
Nach der Werbung. Die Erklärung von Alfred Draxler. Nee. Zweimal geht nicht. Bis gleich. Jetzt so. Das Airport Hilton, auch am heutigen Sonntag, Schauplatz für den Doppelpass, den EM-Doppelpass. Alfred, jetzt wollen wir das nochmal aufklären. Stefan hat nochmal hochgehoben, zu spät. Du hast aber bist dabei geblieben. Du glaubst nicht an einen deutschen EM-Titel.
Warum? Nein. Sondern deine Frage war einfach fies. Also
ach, fies?
Nein, du hast nicht gefragt, ob ich an einen glaube, sondern ob ich also glaube, dass wir Europameister werden.
Ja.
Also ich hoffe es und ich traue es der Mannschaft zu und ich bin auch optimistisch.
Ja.
Aber dass ich davon überzeugt bin, so weit bin ich doch nicht. Denn dafür waren die großen Gegner noch nicht da. Stefan hat es vorhin gesagt. Und deswegen, ich hoffe und bin auch sehr, sehr optimistisch. Aber sicher bin ich mir auf keinen Fall. Wenn ich die Spanier sehe und andere, da müssten wir uns schon sehr strecken, wenn wir mit denen.
Er trägt ja auch die Auswärtssocken, wie man sieht.
Ja, aber es Pink ist deutsch. Das ist das deutsche Trikot. Ja, klar, logisch. Ja.
Den trägt er aber bei der Bundesliga auch häufig.
Also, ja, ab und zu.
Alfred ist ja bekannt.
Stefan, oder was sagst du? Socken.
Ja, Stefan, du hast dann nochmal, weil du diese Erklärung nicht wolltest, das hast du doch nochmal für Deutschland.
Ich habe deine Frage nicht verstanden.
Ach, mal wieder. Okay.
Ich denke, ihr seid Freunde.
Nee, Kumpels jetzt nur noch.
Nee, das ist
Bekannte.
Flüchtige Bekannte.
Das ist vorbei.
Alles so. Vorbei.
Nein, also du bist
Freund ist jetzt Alfred.
Du bist ja wahllos, wirklich.
Ich muss mich wirklich, Alfred, ich hoffe es natürlich auch, keine Frage. Und Alfred hat recht mit dem, was er sagt. Die dicken Brocken kommen. Heute wird ein richtiger, ist ja kein Test, aber die erste große Herausforderung, keine Frage. Und wenn man den Turnierbaum ein bisschen sieht, da kommen wir nachher drauf noch zu sprechen, dann haben wir schon einen schwierigen Weg. Also im Viertelfinale spätestens da die Spanier, die für mich den besten Fußball zeigen. Wir sind da nicht weit von entfernt. Aber das sind schon, das wird ein harter und schwieriger Weg. Aber gut,
ich glaube, hoffe. Verstehe. Wir haben aber einen Mann bei uns im Team, Norman Soleder, der uns jetzt erklären wird, natürlich mit einem Augenzwinkern, warum es nur einen Europameister geben kann. Und der muss seiner Meinung nach Deutschland heißen. Deshalb, so schaut's aus.
Wir müssen natürlich bescheiden und demütig bleiben, aber nach 2 Siegen in Folge geht der Weg zum Titel natürlich nur noch über uns, oder?
Natürlich wird Deutschland Europameister, was ist das für eine Frage?
Da muss man gar nicht so dumm lachen. Nicht mal 2014 hat Deutschland 2 Gruppenspiele hintereinander gewonnen. Und wer hat damals doch gleich diesen kleinen Wanderpokal mitgenommen? Genau. Und deswegen gilt das, was der Kaiser Selig vor über 30 Jahren gesagt hat, jetzt auch wieder uneingeschränkt.
Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden für die nächsten Jahre nicht zu besiegen sein.
So schaut's aus. Woran liegt das eigentlich, dass Deutschland plötzlich wieder Weltklasse ist? Vielleicht, weil Toni Kroos wieder einen Koffer reingestellt hat ins deutsche Spiel.
Der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren.
Mittlerweile ist das allerdings eine Außenseitermeinung.
Mit dem Toni Kroos kann es noch funktionieren.
Gut, das ist jetzt ein Österreicher und Austria kannst du eigentlich nur zum Skifahren befragen.
War ein total Ahnungsloser, der hatte überhaupt keine Ahnung.
So schaut's aus. Ein ganz wichtiger Grund für den derzeitigen Erfolg. Team und Fans sind wieder eng miteinander verbunden. Hier zum Beispiel in Stuttgart. Der Bus kommt und fast die ganze Startelf gibt Autogramme.
Von Mittelstädt. Von Kimmich und dann noch von Schlotterbeck.
Ich habe Mittelstädt, Schlotterbeck und Kimmich.
Kimmich, Schlotterbeck
und mit Mittelstädt.
Mensch, das sind ja 9 von 11. Das lob ich mir. Toll, was?
Die anderen sind einfach nur geradeaus weitergelaufen.
Jetzt mal nicht unverschämt werden, ihr kleinen Rotznasen. Sonst kommt nächstes Mal nur noch der Busfahrer.
So geht's schon mal los, ja?
So schaut's aus. Es liegt natürlich auch am Trainer. Nagelsmann war früher sehr verkopft. Heute lässt er eher so spielen wie der Kaiser.
Ich kann nur sagen, geht's raus und spielt's Fußball.
So einfach geht das. Und seit wir den Toni wieder haben, oder ist doch der Gündoğan besser?
Der war der beste Mann am Platz. Weltklasse 1 mit Sternchen hat er halt gespielt und nicht der Toni Kroos.
Ja, ist ja gut. Aber sonst läuft die Sache doch prima, oder?
Die Spieler brauchen sich um nichts kümmern, sie brauchen sich nur umziehen und das fehlerfrei.
Hervorragend und unschlagbar sind wir sowieso, oder?
Geh auf, das ist doch ein alter Cast.
So schaut's aus.
Das war schön, oder?
Ja, ja, aber ich bin ja bei den Worten von Franz Beckenbauer, da müssen wir wieder ein bisschen hinkommen, auch so vom Kopf, dass wir einfach sagen, nee.
Wir sind die Besten.
Wir hier von wegen Turnierbaum und wer da alles kommt und die Spanier, wieso denn nicht? Einfach mal schon mal ein bisschen Vorschusslorbeeren dran glauben.
Bist du überzeugt jetzt endlich?
Boah, der Franz hat ja auch gesagt, wir sind auf Jahre hinaus unschlagbar. Wann war das?
Ja, das 90.
War, 90, genau. Ja.
Aber das meine ich ja. Daran,
Zusammenführung.
Dann kam Berti.
Da kamen Ulf Kirsten und Sammer von der anderen Seite zur Nationalmannschaft. Und das war ja der Grund dafür, dass er das gesagt hat. Und dann, okay, wir waren 92 im Europa.
Endspiel.
Also Finale, genau, ja. Europameisterschafts-Endspiel. 94, buh,
ja, ja.
96 dann mit Berti Vogts. Aber auf Jahre hinaus unschlagbar.
Aber schön.
Aber diese, so war der Franz halt.
Ja, diese Sätze da nochmal zu hören.
Man vermisst ihn schon, wenn man ihn so hört.
Ja, total. Ja. Aber wirklich, das muss man echt sagen. Ja, wie stark ist denn die deutsche Nationalmannschaft? Ist sie stark genug aus deiner Sicht, um Europameister zu werden?
Ich finde die Einstellung von Matze richtig. Ja, Deutschland ist jemand. Sie können es. Sie sollen wieder positiv denken, so auftreten. Aber ich gebe dann recht dem Alfred und dem Stefan. Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Portugal, die haben auch die Qualität. Also es ist immer das Tagesform. Aber ich bin voll bei Matze und sage, hey, Deutschland hat die Qualität, um Europameister zu werden. Und sie müssen aufhören, immer zu negativ. Seid positiv, geht raus und spielt Fußball. Das ist von Franz. Ja, aber das können sie auch, wenn die Einstellung von jedem stimmt. Also es ist ein...
So, also auch wenn es ein Zitat ist von Franz, ich finde, dass du mal 3 Euro bei uns ins Schwein geben darfst. Ja? Schweizer Franken nehmen wir zur Not auf. Aber
sehr gerne.
Danke dir. Ja, aber heute ist ja dann erstmal die Schweiz. Ja, es geht ja Schritt für Schritt. Oh, 3 Euro, gut, okay. Also von mir auch was. Ja. Wie gut ist die Schweiz? Wie gut seid ihr? Also ich habe das Gefühl, sagen wir mal so, es ist viel Erfahrung im Team. Man könnte jetzt auch sagen, sind vielleicht schon... Manche ein bisschen alt. Ja.
Bin ich bei dir? Wir haben eine gute Achse bis im Mittelfeld. Jan Sommer im Tor, Akanji im Zentrum, Chaka hat es ja auch bewiesen in der Bundesliga. Vorne sind wir momentan sehr dünn besetzt, in dem Sinn, wir haben keine Erfahrener drin. Embolo ist verletzt, aber kommt immer mehr. Die Breite haben wir nicht, was Deutschland hat. Aber beim guten Tag können wir die Deutschen wehtun.
Stefan. Können Sie uns wehtun? Oder glaubst du, wenn...
Ja, heute wird ja nicht der gute Tag sein.
Also ich habe Tag beim guten Tag. Es muss alles passen.
Ja, muss viel passen. Nein.
Qualitativ siehst du unsere Mannschaft eins drüber mindestens.
Sind wir auf jeden Fall besser. Auch das, was wir noch reinbringen können, auch vor allen Dingen in der Offensive, wenn du einen Füllkrug auf der Bank hast, einen Undaf, einen Führich, also was du da noch nachlegen kannst, einen Sané. Ich denke, wir sind doppelt auf jeder Position wirklich herausragend besetzt. Das haben die Schweizer nicht, das hast du gerade gesagt. Deswegen haben wir schon Vorteile und werden auch heute das Spiel gewinnen.
Du hast mich gefragt, Florian, am Anfang der Sendung, was passiert heute? Es liegt an euch. Es liegt an Deutschland, was heute im Spiel ab 21 Uhr passiert. Es liegt nicht an der Schweiz, ja, weil die Breite haben wir nicht. Es liegt ganz alleine ans Auftreten von Deutschland.
Trotzdem, du kennst den Nationaltrainer ja sehr gut, Murat Yakin, der wird sich ja auch einen Plan machen. Der wird sich ja auch überlegen, wie können wir diese deutsche Mannschaft irgendwie schachmatt setzen? Wie können wir die Stärken, die offensiven Stärken irgendwie abfedern? Was glaubst du, was der Plan sein wird der Schweiz, um an einem guten Tag dann wirklich zu
performen? Es wird sicher wieder eine Überraschung passieren in der Formation her. Im ersten Spiel hat er den Dua gezaubert, nachher den Shakir im zweiten Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass er heute eine Dreierkette im Fünfer Mittelfeld spielt. Murat ist so, man muss ihn gut kennen. Und ich glaube, eine Überraschung kommt auch heute Abend wieder von der Aufstellung.
Und wenn es dann eine überraschende Aufstellung der Schweiz gibt, glaubst du, dass das die Mannschaft von Julian Nagelsmann vor Probleme stellen kann? Oder ist das eigentlich wurscht, wenn die Schweiz stellt? So wie er sagt, es liegt an uns.
Na, da bin ich bei Chiri, was er gesagt hat. Letztendlich liegt das an uns. Es liegt an der deutschen Nationalmannschaft, wie sie heute auftritt, wie sie in dieses Spiel geht. Wenn sie dementsprechend ihre Ordnung beibehält und sowas, dann glaube ich, dass sie dieses Spiel gewinnen wird. Aber gehen sie mal raus aus der Ordnung und du hast vor der Abwehr mal keinen defensiven Mittelfeldspieler, dann sind sie anfällig für Konter. Mhm. Und das wird mit Sicherheit ein Mittel sein, könnte ich mir vorstellen, auf Seiten der Schweiz. Aber ansonsten bin ich auch bei Stefan, wenn du dann nachlegen musst, dann ist der Vorteil mit Sicherheit bei uns.
Und es ist ja so, dass Julian Nagelsmann heute mit der identischen Startelf ins Rennen geht. Er hat das auch erklärt. Wir wollen uns mal anhören und dann drüber sprechen, warum sich der Bundestrainer so entschieden hat, eben jetzt nicht auf gelb vorbelastete Spieler oder so Rücksicht zu nehmen. Julian Nagelsmann hat das so erläutert.
Auf die Gelb-Situation nehme ich keine Rücksicht, weil ich dem Kader vertraue. Ich bin ehrlich, wenn ich jetzt Spieler wäre und mein Trainer lässt mich spielen und sagt, ja, okay, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Robert Andrich nehme ich runter und lasse dafür Pascal Groß spielen, damit der Rob im Achtelfinale dabei ist, fände ich so das Respektloseste, was du machen kannst, in meinen Augen.
Stefan, verstehst du das? Also, wenn du jetzt sagst, okay, Andrich ist mein wichtiger Mann im Mittelfeld, den nehme ich raus, damit der keine gelbe Karte...
Ja, aber das kann ihm ja im Achtelfinale dann auch passieren. Dann ist er im Viertelfinale gesperrt. Also, das ist ja schon mal überhaupt kein Argument. Nee,
ich glaube nicht.
Und ich glaube, bitte?
Erst nach dem Viertelfinale werden die gelben Karten gestrichen.
Genau.
Ja.
Sorry. Kein Problem, Alfred.
Jetzt seid ihr nicht mehr mit Freunden.
Wir sind ja Freunde.
Ach so,
das ist okay. Unter Freunden ist es okay. Und bei Robert Andrich muss man sich auch keine Sorgen machen. Dann nimmst du halt den Pascal Groß, der das schon herausragend gemacht hat. Wenn er gespielt hat, war er immer da, hat die Rolle super ausgefüllt. Wir müssen uns keine Sorgen machen mit den Gelbgesperrten. Ich würde es genauso machen als Trainer. Alle stellen. Bleib in dem Rhythmus. Und auch wenn Rüdiger oder Tah, dann hast du einen Schlotterbeck oder einen Waldemar Anton. Die können die Position 1:1 ausfüllen. Also das ist die kleinste Sorge bei uns.
Ja? Also ich finde erstmal, die Reihenfolge der Gegner, so wie sie kommen, ist ja eigentlich optimal. Du hast mit der vermeintlich schwächsten Mannschaft angefangen. So, dann kommt Ungarn, jetzt kommt die Schweiz. Dann schauen wir mal, vielleicht Dänemark oder wer auch immer im Achtelfinale. Ist schon mal ein super Rhythmus. Ich sehe es wie Stefan oder der Bundestrainer. Ich würde auch dabei bleiben und würde André spielen lassen. Aber am Ende ist es die Abwehr, die entscheidet, wie weit wir kommen. Also Sturm steht ja außer Frage mit Wirtz, Musiala und ist ja super, wie die da kombinieren und so. Die Frage ist nur, was ist mit Antonio Rüdiger? Auch wenn der bei Real Madrid spielt und mittlerweile gewachsen ist, ist das für mich immer so ein Kandidat, wo ich nicht so richtig weiß, können wir uns hundertprozentig auf den verlassen. Der ist immer so in der Vergangenheit immer für so einen kleinen Fauxpas gut gewesen. Also die Abwehr ist am Ende, wenn die sich wirklich findet, wenn die auch dem wirklichen Druck angenommen, wir spielen gegen Spanien, die wirklich wirbeln können und da man dem Druck dann standhält, dann ist mit dieser Mannschaft alles möglich. Aber das ist das Entscheidende für mich, die Abwehr, nicht der Sturm. Sturm ist gut genug.
Stefan, die Abwehr ist ja nicht nur die Innenverteidigung, aber die Innenverteidigung Tah und Rüdiger, das ist doch Weltklasse, oder sehe ich das falsch?
Ja. Auf jeden Fall.
Dann musst du Matze noch erklären.
Matze hat gesagt, wir sollen alles positiv sehen. Jetzt bitte redest du.
Nein, ich sage, ich glaube ja auch daran. Aber da wird sich zeigen, wie sattelfest die wirklich sind, wenn Druck kommt. Und Tah ist gerade in einer überragenden Form. Kimmich für mich steht außer Frage. Super. Rüdiger, wie gesagt, in der Vergangenheit immer, wo ich so gedacht habe, so mal gucken, ob die zwei dann auch wirklich so, wie sie bis jetzt harmoniert haben. Gegen Ungarn haben wir ja auch ein Gegentor bekommen, was ob ich abseits war. So, jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn wir dann gegen Belgien oder eben
Spanien kommen? Nicht auf den Turnierbaum.
So, hast du auch mal gesagt. Ich glaube nochmal, dass...
Du bist auch nur Kumpel für mich, aber ist egal.
Wir sind ja 2014 Weltmeister geworden. weil wir die wenigsten Tore kassiert haben.
Dann haben wir mit 4 Innenverteidigern gespielt.
So sieht's aus. Nur, dann kam man auf die Idee, so, jetzt müssen wir schönen, offensiven, tollen Fußball spielen. Und dann hast du Jahre gehabt, wo das nicht geklappt hat. Da hattest du von 11 Spielern auf dem Platz 7 oder 8, die nur offensiv gedacht haben. Ja. Das ist jetzt anders. So, und jetzt hast du einen Tah und Rüdiger, die mit Sicherheit, dadurch, dass diese Balance ein bisschen anders ist, dass du jetzt wesentlich mehr Leute hast, die defensiver denken, für die ist es dann einfacher. Mhm. Würdest du jetzt weiter 7 offensiv oder 8 offensiv Denkende haben, dann hätten die beiden auch wieder Schwierigkeiten.
Mhm. Okay, jetzt ist Katharina dran und wir versuchen mal hier die Freundschaftssituation irgendwie noch ein bisschen auszuloten. Katharina, bitte.
Ja, aber die wird zu Hause in den Familien, wir kennen das alle ja auch, während so eines Turniers stark auf die Probe gestellt. Wir haben 83 Millionen Bundestrainer zu Hause, wenn nicht sogar noch mehr. Alle wissen es irgendwie besser und alle wollen natürlich auch ihre Tipps abgeben. Und das können sie unter anderem auch übrigens bei unserem Tippspiel, bei unserem EM-Tippspiel auf tippspiel.sport1.de. Und da haben wir einen besonderen Ansporn, wenn Sie so möchten. Wir haben nämlich noch ein paar VIP-Tickets, 4x2 VIP-Tickets, die wir zusammen mit unserem Partner Engelbert Strauß verlosen. Für die verbleibenden Gruppenspiele. Da sind wirklich ein paar schöne Spiele noch mit dabei, die ja bis einschließlich Mittwoch läuft, diese Gruppenphase. Das heißt, gerne mitmachen. Dann sind Sie im Lostopf und haben die Möglichkeit, diese zu gewinnen. Und da müssen Sie natürlich am Ende auch angeben, wer wird denn nun eigentlich am Ende Europameister? Und jetzt hat Florian ja gerade schon in die Runde gefragt, wie das hier so aussieht mit Hände hochheben. Ich würde das gerne mal mit den Zuschauern noch machen. Denn online, da sind Sie sehr optimistisch, sagen 65%, ja, wir holen den Titel. Wie sieht es hier im Zuschauerraum aus? Wer glaubt, Deutschland wird Europameister. Hände hoch. Aber ich finde, das sieht ja, sogar mehr als 50%. Also ich würde sagen, es ist mehr als die Hälfte. Wenn ihr das anders seht, deine Runde korrigiert mich gleich. Also sehr optimistisch hier bei uns, finde ich schon mal sehr, sehr gut.
Da sind wir wieder bei uns in der Runde beim Fenster.com EM Doppelpass. Und Matze, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, so eine Europameisterschaft ist auf der einen Seite ein sportliches Ereignis, auf der anderen Seite ein gesellschaftliches Thema, was Völkerverbindendes gerade auf den Straßen so passiert. Und es ist auch was Kulturelles. Und für die Hochkultur bist du ja normalerweise zuständig.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Und wir werden jetzt gleich sehen, du hast wieder einen Knaller rausgebracht, einen EM-Song. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir es uns natürlich anhören. Ich glaube, das war Uraufführung am Ballermann oder wo war das?
Ich glaube, die Uraufführung war sogar in der Köln Arena.
Au.
Und dann haben wir da aber auf Mallorca nochmal nachgelegt.
Und das wollen wir uns ganz kurz anhören. Matze Knob. Und die Flippers.
Ist außer Rand und Band. Wir sagen Dankeschön. Komm, wir feiern die Mannschaft. Denn dass wir heute wieder hier sind, das verdanken.
Der Originaltext ist, glaube ich, wir sagen Dankeschön, 30 Jahre die Flippers, wie geht's?
40 Jahre die Flippers.
40 schon, ja. Um Gottes Willen, wie ja. Die Zeit verfliegt.
Ja.
Ja, okay.
Aber ich, also Olaf der Flipper und ich als Rainer der Flopper, also wir glauben fest daran, es ist quasi die selbsterfüllende Prophezeiung. Wir singen ja jetzt schon Dankeschön, verstehst du? Deswegen, also Olaf und ich, wir treten auf jeden Fall auf am Brandenburger Tor, egal was die Mannschaft macht.
Und läuft das? Also ist das erfolgreich? Der ist inoffizielle EM-Song sozusagen.
Genau, es ist in der Tat jetzt in mehreren Schlagercharts schon, heute habe ich gesehen, Platz 3. Also wir kommen so langsam.
Sag nochmal den Titel, damit die Leute das.
Wir sagen Dankeschön, die Stadionversion. Matze Knob und Olaf der Flipper.
Olaf der Flipper.
Ja.
Stefan, gefällt dir, oder?
Ja.
Wir könnten dich mal mit auf die Bühne nehmen. Also das wäre überhaupt kein Problem. Wir könnten dich mal mit auf die Bühne nehmen.
Bitte?
Also
bitte.
Ich habe gar nicht. Ich hatte mit.
Oh nee, du. Lass mal stecken. Habt ihr solche Songs in der Schweiz auch?
Nee.
Also schön, dass du da für Stimmung sorgst.
Ich finde das auch schön.
Ja. Doch, total.
Nein, der Song ist ja. Ich drehe ja durch.
Quasi. Ich merke das. Was für Musik hörst du denn eigentlich privat?
Nur deine.
Ah, okay. Ach, schön.
Ja.
Wir müssen die Stimmung wieder ein bisschen runterkochen.
Ich wollte es gerade sagen.
Das ist ja Wahnsinn, ne? Wie das abgeht.
Unfassbar.
Hier sofort. Also ich hier bin ja auch schon
einige den Song runter.
Im Flori-Silbereisen-Modus und klatsche direkt mit. Also es ist, ja, wir versuchen das ein bisschen abzukühlen durch den Turnierbaum, den wir uns jetzt mal anschauen. Ja. Und zwar haben wir mal das dargestellt und wir gehen davon aus, die deutsche Mannschaft wird Gruppensieger. Tut mir leid.
Mach nur.
Ja, also dann wäre im Achtelfinale eben der Zweite aus Gruppe C. Stefan, das ist momentan Dänemark. Wahrscheinlich Dänemark. Es können natürlich auch noch die Engländer werden. Aber wie siehst du das? Ist das dann noch okay? Also ist das dann die Steigerung? Mats hat es ja so schön gesagt, Schottland, Ungarn, Schweiz, es wird immer besser. Ist das nächste?
Aber es ist ja schon eine Steigerung, weil K.O.-Spiel. Mhm. Also dann ist dieses eine Spiel und da gibt es eine endgültige Entscheidung. Poulsen hat gesagt, also der dänische Stürmer, hat gesagt, ich würde gerne die Deutschen haben im Achtelfinale. Und ich habe die Dänen gesehen. Ich glaube, die sind schwieriger zu bespielen als die Engländer. Die Engländer haben noch überhaupt nichts gezeigt. Im zweiten Spiel, muss ich sagen, war ich tief enttäuscht von den Engländern. Ohne Plan, kein Pressing, kein gar nichts. Anlaufen, da war gar nichts. Also ich würde lieber die Engländer nehmen als die Dänen. Ja, und dann Viertelfinale und...
Viertelfinale gehen wir davon aus, wäre
dann Spanien. Würde es sehr, sehr hart werden. Aber es ist eine Steigerung, ganz klar, weil die Dänen wirklich schon echt, wenn wir sie kriegen sollten, wirklich ein schwieriger Gegner sind.
Aber wir gucken ja mal so ein bisschen voraus. Alle Fußballfans machen das, gucken sich das an, wo das sich hinentwickelt. Ist Spanien für dich noch einen Tacken stärker als die deutsche Mannschaft?
Ja, ich habe es ja gesagt, schon am Anfang. Und Alfred hat es ja auch gesagt, diese zwei Spiele, die sie gespielt haben, gegen die Kroaten haben sie einiges zugelassen. Die hatten schon Möglichkeiten für 2 oder 3 Tore, haben sie aber nicht gekriegt, haben das erste 3-0 gewonnen. Das zweite dann gegen Italien, finde ich, da haben sie richtig gut gespielt. Was sie offensiv haben mit Jamal auf der rechten Position, mit Williams auf der linken Position, Morat da vorne, das ist schon echt das höchste Level. Dann hast du im Zentrum hast du Fabian und Rodri, der jetzt zwar gesperrt ist, aber das ist schon echt eine Extraklasse. Also ich würde sagen, Spanien hat mich am meisten Stand jetzt beeindruckt.
Wir sprechen ja in Deutschland über diese zwei Zauberfüße, Musiala und Wirtz. Sind die beiden, die er genannt hat, der 16-jährige Jamal und der Williams ist, glaube ich, 22, sind ja auch noch jung. Sind die das gleiche Level oder sogar noch eine Nasenspitze voraus?
Musiala und Wirtz haben es ja international schon gezeigt. Da müssen sie sich überhaupt nicht verstecken. Und der Matze sagt ja immer, und das ganze Publikum, wir werden Europameister. Also wenn es dann Spanien wird... Im Viertelfinale, ne, Stefan, dann gibt es ein schönes Spiel und dann zeigen wir, wer besser ist. Aber die haben die Qualität, um auch, sage ich jetzt, in der spanischen Nationalmannschaft zu spielen, die technisch hervorragend ist.
Habt die Spanier gesehen gegen die Italiener? Und der Jamal, muss man sagen, ist für mich noch nicht so weit wie Musiala. Liegt auch ein bisschen daran, dass Carvajal, der auf der Seite spielt von Jamal, ich glaube, der eine Barcelona, der andere Madrid, so richtig hat das zumindest in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert. Also Carvajal hat ihn, würde ich sagen, geschnitten, aber es war fast so ein bisschen so. Zweite Halbzeit war es dann besser. Aber die Spanier haben für mich eine Schwäche, also Italien hat ja nichts investiert, war für mich wirklich enttäuschend. Aber man hat eines gesehen, wenn Italien mal umgeschaltet hat, also das schnelle Umschaltspiel, dann hatte auch Spanien im Rückwärtsgang ein bisschen Mühe. Sie haben es halt nicht gut zu Ende gespielt, deswegen gab es dann keine Chancen. Aber es ist nicht so, dass Spanien nach hinten hin nicht zu knacken wäre. Vorne natürlich überragende Qualität. Und Morata, wissen wir ja, glaube ich, liegt uns nicht so.
Ich erinnere mich dunkel, ja. Ja, aber diese zwei Offensivspieler, die Stefan angesprochen hat, ich meine, dass so ein Lamine Jamal mit 16 Jahren und ein paar Monaten... Dass der da schon gesetzt ist in so einer Mannschaft, das ist ja unglaublich. Ne? Also es ist ja eigentlich noch ein, er spielt eigentlich noch, müssen wir noch B-Jugend spielen so ungefähr. Das ist schon irre, wie weit der schon ist. Ne?
Ja, also es spricht mit Sicherheit für sein außergewöhnliches Talent, aber wir spielen Herrenfußball, ne? Also ja. Gesunde Härte, da bin ich mal gespannt, wie ein 16-Jähriger damit umgeht. Ne?
Er hat sich in der Liga hat er sich ja ganz gut durchgesetzt. Auch,
ja,
ne?
Aber
und in Spanien ist es ja auch nicht so einfach. Ne?
Ja, aber lass das mal im Viertelfinale so.
Ja, aber die ersten zwei waren gegen Kroatien, ist eine harte Mannschaft.
Ja,
ja Italiener, aber, die zweiten.
Aber was hat er in den, ich habe das Spiel gesehen gegen Kroatien, was hat er groß gemacht? In den ersten 45 Minuten, wie viel Ballkontakt hatte er? 4? 5?
Ja, aber er macht schon den Unterschied. Also auch physisch, finde ich, ist er unfassbar weit. Und wenn du dich durchsetzt gegen die Kroaten und auch gegen die Italiener in den Zweikämpfen und immer das 1-1 suchst mit 16 Jahren, das ist schon echt
aussehbar. Aber ich fand Williams eigentlich gegen Italien noch auffälliger. Ja. Und der hatte noch mehr Aktionen, vor allem dieser Mut, immer ins 1-gegen-1 zu gehen. Und hat natürlich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ne?
Ja, aber das ist doch die Stärke auch von dem spanischen Fußball, 1-1 zu spielen. Ob Real Madrid, Barcelona, auch die anderen Mannschaften, die setzen immer auf junge Spieler, wo 1-gegen-1 spielen können. Ja, sie spielen Fußball, sie spielen zusammen den Fußball. Und das ist die Entwicklung vom spanischen Fußball. Das muss man akzeptieren, das ist ein Riesenkompliment.
Also was mir an den Spaniern so gefallen hat, die haben ja mit Ballbesitzfußball, Tiki-Taka, haben sie ja mal Europa beherrscht. Weltmeister, zweimal Europameister, dann sind sie ein bisschen ins Loch gefallen. Und jetzt sind sie wieder da und haben jetzt aber, ich sag mal, eine größere Palette von Möglichkeiten. Sie spielen nicht mehr wie früher, immer nur Ballbesitzfußball. Sie können jetzt auch pressen, sie können Umschalt spielen. Also das hat mir sehr, sehr imponiert, muss ich sagen. Und dazu haben sie auch die richtigen Spieler, ob sie jetzt 4 oder 5 Ballbesitz haben. Sie haben einfach vorne eine Qualität, die ist unglaublich.
Ja, aber diese Qualität hast du ja in Deutschland auch.
Habe ich ja nicht gesagt, dass es nicht ist.
Warum? Ich auch nicht gesagt. Ich glaube aber auch, dass du in Deutschland in der Lage bist, genau diesen Fußball zu spielen wie die Spanier. Du musst nicht immer vorne raufgehen. Warum presst du immer hoch? Stell dich doch mal ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer und nutz mal die Schnelligkeit deiner Leute, Musiala und Wirtz, ne? Mit Gündogan dahinter. Du musst ja nicht immer ein und dasselbe spielen. Und dann bist du genauso unberechenbar, vielleicht noch einen Ticken stärker.
Wir haben jetzt gerade über Spanien gesprochen. Nicht über
das. Ja, aber nochmal, wir wollen ja die Deutschen ein bisschen hochleben lassen. Ne?
Die Italiener haben es ja defensiv auch ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit. Also linke Seite bei Spanien, wirklich, der war wirklich sensationell. Jamal hatte auch in diesem Spiel, muss man sagen, nicht viele Ballkontakte, habe ich ja gerade gesagt. Aber natürlich haben sie unfassbare Qualität, aber nach hinten hin. Ist mir auch aufgefallen. Italien hat schnell umgeschaltet und waren dann teilweise so 4-3, nur haben es halt nicht zu Ende gespielt, also weil Italien einfach überhaupt nicht im Modus war, muss man sagen. Aber auch diese Mannschaft, ich glaube, letztes Mal haben wir 1-1 gespielt, ne? Bei der WM. Das war jetzt auch nicht so ein schlechtes Spiel von uns.
Das war das beste Spiel in
Katar. War das beste Spiel und ich glaube, wir haben einen Abseitstor, glaube ich, noch erzielt, was nicht gegeben wurde. Warum sollen wir die Spanier nicht schlagen können? Auch wenn sie natürlich zu den Favoriten zählen, ohne Frage.
Stefan, haben die Spanier vielleicht noch mehr Selbstverständnis, dass sie auf dem Niveau auch sich sehen? Weil bei der deutschen Mannschaft war das ja doch sehr wechselhaft, auch die Vorbereitungsspiele, da gab es die guten Spiele, da gab es wieder welche, die waren grausam, also Türkei, Österreich, das war natürlich noch im letzten Jahr, aber auch jetzt zuletzt die beiden Spiele, Ukraine, Griechenland, das war alles noch nicht so gut. Jetzt diese zwei waren okay, wirklich gut, jetzt bei der EM, aber ist die Brust breit genug, dass man sagt, wir nehmen es mit jedem auf?
Ja, das äußern sie ja auch. Also sie waren ja mega erfolgreich 2018, 12, wo sie alle zwei Jahre die Titel geholt haben. Und ich glaube, dass La Fuente, der Trainer von Spanien, eben auch das System ein bisschen angepasst hat. Eben nicht nur Tiki-Taka und eigentlich durchspielen bis in den 16er, sondern wir haben noch andere Waffen. Und die hat er jetzt über außen, vor allen Dingen mit Morata, das ganze System. Also die haben schon eine unfassbare breite Brust und wie sie Fußball spielen. Also es wird spannend, wenn sie mal einen kriegen. Das haben sie Stand jetzt noch nicht, wie sie darauf reagieren oder reagieren würden. Das wird auch noch kommen im Laufe des Turniers. Aber Stand jetzt sind die total überzeugt von sich und dass sie den Titel holen. Ich meine, wenn La Fuente sagt, es gibt keine bessere Mannschaft Stand jetzt auf der Welt, dann spricht er schon Bände. Also das ist eine klare Überzeugung.
Wir sprechen gleich hier bei uns im EM-Doppelpass über weitere Favoriten. Ja? Also was ist mit den Franzosen? Warum waren die Engländer bisher so schlecht? Du hast es vorhin schon gesagt. Die haben uns sehr enttäuscht. Können wir auch treffen auf sie. Und wir freuen uns immer wieder über so schöne Bilder, die uns da erreichen. Gucken Sie mal, die schottischen Fans hier. Die rufen nach Bier und dann kommt der deutsche Fußballfan auf den Balkon. Und dann unter großem Jubel werden die Flaschen einzeln runtergeworfen. Das ist die Europameisterschaft 24 in Deutschland. Gleich, nein, war ich nicht. Gleich reden wir weiter hier bei uns in dieser unterhaltsamen Runde. Moment, Geduld. Willkommen zurück im Airport Hilton zum Fenster.com EM Doppelpass. Ajo von Hadeln und Band im Deutschland-Trikot ist doch klar bei dieser Europameisterschaft. Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen über Mannschaften, die vorher ganz klar zum Favoritenkreis gezählt wurden und jetzt bisher eher enttäuscht haben. Stefan, du hast England gesagt, haben dich sehr enttäuscht. Woran könnte das liegen, Stefan, dass die ihre Qualität, wenn du die Einzelspieler anguckst, Bellingham, Kane, Saka und andere, nicht so auf die Platte kriegen?
Ja, gut, wir drei, wir durften oft gegen englische Mannschaften spielen, die, ich habe da in der Premier League gespielt, die mit den ganzen Bayern und sowas, wo sie überall gespielt haben. Für mich hat der englische Fußball komplett seinen Charakter verloren. Sie versuchen alles nur noch spielerisch zu lösen. Selbst in diesen Spielen gegen Serbien, Serbien das erste Spiel, da lagen mehr die Engländer auf dem grünen Rasen als die Serben. Und das ist das, sie haben keinen Plan, sie wissen nicht, ob sie anlaufen sollen. Vorne laufen sie an, dann stehen sie hinten rum. Sie wirken müde, sie wirken nicht frisch. Ich weiß nicht, ob das den Spielen oder der Anzahl der Spiele geschuldet ist in England mit den ganzen Pokalwettbewerben, mit international und sowas. Aber das ist für mich mit Sicherheit die größte Enttäuschung bis jetzt.
Ist das auch eine Frage, die man dem Trainer stellen muss? Gareth Southgate ist ja nicht ganz unumstritten. Also wenn du dieses spielerische oder Spielerpotenzial hast und es dann keinen Plan gibt, den man erkennt, zumindest für uns von außen, dann musst du dir als Trainer vielleicht auch unangenehme Fragen gefallen lassen?
Ja, das gehört dazu. Er hat die Verantwortung. Aber ich glaube, die Verantwortung haben auch alle Spieler, die auf dem Platz sind. Ja, sie verdienen auch gutes Geld, sie haben gute Verträge. Ich bin beim Stefan. Die Meisterschaft ist lang, die war lang. Ja, und jetzt kommt Tagesform und das passt nicht so. Ich glaube, die Engländer haben ein Problem mit der Gruppe momentan. Sie haben sich nicht gefunden und dann hast du die Probleme.
Was ist mit Harry Kane? Der hat jetzt getroffen, ja, also, aber ist nicht ganz fit vielleicht.
Also grundsätzlich musst du ja als Mannschaft funktionieren. Ne? Und das sehe ich bei den Engländern nicht, dass sie eine Mannschaft sind, eine Einheit. Harry Kane auch agiert sehr, sehr unglücklich, obwohl er immer abhängig ist natürlich von seinen Jungs aus oder auf den Außenpositionen mit Foden oder Saka, die auch überhaupt nicht im Spiel sind. Das sieht sehr, sehr unglücklich aus. Und wenn ich dann aber wieder Nationalmannschaften sehe wie Georgien oder Albanien, die haben einen klaren Plan. Mhm. Sie attackieren, sie gehen vorne drauf, sie halten die Abstände. Bei den Engländern geht dann mal einer drauf, dann guckt er sich um, da kommt gar keiner nach, weil die dann lieber stehen bleiben und eher absichern. Also diesen klaren Spielplan, und da muss man den Trainer auch mit reinnehmen, Southgate, den sehe ich bei den Engländern null. Den sehe ich wirklich bei den kleinen Nationen viel mehr als bei den Engländern.
Die Frage ist ja, vorher hat man vielleicht ja auch vermutet, dass so ein Jude Bellingham der große Star einer Europameisterschaft wird. Ist das für ihn auch noch ein bisschen viel, dieses ganze Land zu tragen?
Ich glaube, das ist noch ein Tacken zu früh. Ja. Bei den Engländern ist es für mich auch der Glaubenssatz und der Druck. Also ich habe es ja eben schon gesagt, sie haben einen Titel geholt, das war 66. Man erwartet von England eigentlich, dass irgendwann jetzt mal der Titel kommt. Das heißt, da ist Druck da. Harry Kane individuell hat eine gute Saison gespielt, hat aber wieder nichts gewonnen. Also das ist ja auch bei ihm, auch er wird natürlich ein Stück weit mit sich hadern und sagen, wie kann denn das sein? Er ist aber der Anführer dieser Mannschaft. Er ist derjenige, der Captain ist und der Boss ist. Und das ist jetzt in der Konstellation, finde ich, nicht so wahnsinnig glücklich, um ehrlich zu sein. Und Jude Bellingham, so wie du gesagt hast, ist mit Sicherheit der die in Zukunft führen wird. Aber er ist halt mit, wie alt ist er, 21, 20, dann doch noch ein bisschen jung. Sozusagen das ganze Gepäck da der Nation und alle erwarten das. Und man darf nicht vergessen, bei der letzten EM hatten sie auch den Vorteil, dass sie im eigenen Land vor Zuschauern gespielt haben. Sie sind zwar ins Finale gekommen, haben dann gegen Italien verloren, aber sie hatten als einzige Nation, ich glaube bis auf Ungarn, hatten sie Zuschauer, während die anderen mehr oder weniger vor leeren Rängen gespielt haben. Also das muss man ja auch ein bisschen relativieren. Und deswegen, ich habe von Anfang an gesagt, das ist für mich kein Favorit. Dass sie jetzt so schwach bisher waren, hat mich überrascht.
Aber den Support haben sie aber hier in Deutschland auch mit den Fans. Also die sind da schon.
Nein, aber bei der letzten EM, habe ich gesagt, da waren sie ja im Finale. Aber sie waren ja die einzige Mannschaft, die zu Hause Zuschauer hatte.
Aber eigentlich denkst du ja, beim letzten Turnier oder EM waren sie im Finale. Eigentlich denkst du ja, sie werden sich noch weiterentwickeln und noch stärker werden. Also ich habe das Gefühl, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Ja.
Aber es kann natürlich im Laufe dieser Europameisterschaft auch noch
ja, sich klar, entwickeln. Ja, klar, das kann immer kommen, immer. Aber bei, wenn man in England, und ich lese viel die englischen Medien, da ist der Sündenbock ausgemacht, das ist der Trainer. Also Southgate ist da sehr umstritten und wenn das nicht klappt mit dem Titel, wird er auch weg sein. Und da gebe ich Stefan recht. Er hat der Mannschaft auch keine Idee vermittelt. Also man weiß gar nicht, was sie spielen. Wenn wir bei Spanien sagen, die haben jetzt mehrere Varianten nach Tiki-Taka, haben die Engländer sich zurückentwickelt und haben überhaupt keine Variante mehr. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Haben die Engländer auch ein Problem auf der Torhüterposition? Also Pickford hat jetzt noch nichts Schlechtes gemacht, aber ich stelle mal hier so in den Raum. Würde der, wenn es ein Deutscher wäre, im deutschen Kader mit zur EM fahren?
Nein.
Nein. Also ist kein außergewöhnlich also guter Torhüter für dich?
Nein. Ich würde einfach mal behaupten, da haben wir in Deutschland 5, 6 bessere. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei einer EM oder egal, bei einem Qualifikationsspiel oder Testspiel irgendwo im Kader ist.
Aber haben die denn bessere? Wer soll denn da spielen?
Nee, das ist der Beste, den sie haben. Aber die Frage ist, hat der Weltklasse und wahrscheinlich eher, wenn ich dich höre, eher nicht, ne?
Für mich nicht, ne.
Ja, okay. Ja, wir wollen über weitere Mannschaften sprechen. Die Franzosen, da weiß man auch noch nicht so ganz genau, wo es hingeht. Wir wissen, dass Kylian Mbappé zumindest die Nase gebrochen hat. Und Katharina, du hast auch die ganzen Bilder dazu. Mit verschiedenen Masken muss er im Training unterschiedlich zum Spiel auflaufen.
Ja, die UEFA-Regularien sind am Ende dran schuld. Ganz einfach. Also wir haben ihn gesehen, du hast gerade angesprochen, im Training, nachdem er sich die Nase gebrochen hatte, das Nasenbein, um genau zu sein, mit einer Maske, die dann die Farben der französischen Nationalflagge hatte. Hier sehen wir sie. Und dann, als es gegen die Niederlande ging, wo er ja nicht zum Zug kam, auf der Bank saß, da haben wir aber noch mal eine andere Maske gesehen. Die war dann komplett einfarbig. Wie ich gerade gesagt habe, das sind die UEFA-Regularien. Also aus medizinischer Sicht, alles, was da herangezogen wird, muss einfarbig sein. Insofern durfte das hier nicht die Flaggen widerspiegeln. Also so wurde das Ganze dann aufgelöst. Hat er sie natürlich auch auf Instagram alle damit unterhalten und auf dem Laufenden gehalten. Und übrigens wurde offenbar auch noch ein deutscher Spieler dazu befragt, wie das denn hier in Deutschland funktionieren kann mit der Maske, wo er sich da am besten Rat hinzuziehen sollte. Fabian Klos nämlich, der hat darüber geplaudert und hat gesagt, ja tatsächlich, aus dem französischen Lager, da wurde ich befragt, wo man denn da am besten hier in Deutschland hingeht, um eine ordentliche Gesichtsmaske dann zu haben.
Ja, weil der hat natürlich auch Erfahrung mit den Dingern, hat ja ewig damit gespielt. Jetzt ganz generell, hattest du mal die Nase gebrochen?
In der Jugend, ja. Einmal.
In der Jugend. Du?
Nee.
Nee. Ja, du warst auch eher körperlos unterwegs.
So ist es.
Ja, und jetzt halten Sie sich fest. Stefan, wie oft war dein Rekord gebrochen?
Ja, ich bin
gebrochen?
Ja in die Zweikämpfe rein. Meine Nase war tatsächlich dreimal gebrochen und bis heute nicht operiert.
Dafür sieht aber gut sie aus. Sieht sie wirklich gut aus.
Wer will. Ja. Hübscher Bursche.
Aber hast du damals dann mit Maske gespielt oder ohne?
Nein, hübscher Bursche, das musst du sein.
Ja, nee, hast du recht.
Mein Freund. Ja. Mein Freund. Singst du jetzt mit mir?
Jetzt mag er auch deine Musik.
Ja, genau. Hast du damals mit Maske gespielt?
Nein.
Ich kann mich nicht erinnern. Nee. Warum nicht?
Gab es da noch?
Gab es so noch nicht. Also das wurde dann getaped oder du spielst halt so. Aber das war deine freie Entscheidung. Die Masken, die sie heute haben, gab es nicht. Nee.
Aber diese Masken... Stören die eigentlich? Schränken die irgendwie das Sichtfeld ein? Was sind da die Erfahrungen?
Ja, ich habe ja nicht die Erfahrung, weil aber du natürlich vom Sichtfeld logischerweise bist du da eingeschränkt. Ich glaube auch, wenn du schwitzt und der Schweiß, also ist mit Sicherheit ein Nachteil.
Ich habe ein Interview von Peer Mertesacker mitbekommen und von Christoph Kramer. Und die haben gesagt, das ist eine Katastrophe, weil dein Sichtfeld komplett eingeschränkt ist. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, dieses periphere sehen. Ja. Und wenn du den Ball unten am Fuß hast, dann musst du, wie es ja normalerweise ist, den Kopf oben lassen. Jetzt musst du immer so runter gucken, weil du durch die Maske gar nicht nach unten guckst. Du siehst nicht, was da unten passiert. Und die beiden haben gesagt, das ist eine absolute Katastrophe.
Ja, also er hat natürlich auch viel Intuition, Kylian Mbappé, muss vielleicht nicht unbedingt immer gucken, aber trotzdem ist das natürlich eine Schwächung für das französische Team, ist ja gar keine Frage. Haben die trotzdem genug Qualität, um nachher vielleicht den Titel zu gewinnen?
Ja, mit oder ohne Mbappé, die haben Geschwindigkeit, die haben Spiele 1-1 und das ist heutzutage sehr wichtig.
Und wenn wir über die Trainer sprechen, wir haben über Southgate gesprochen, muss man ja vielleicht Didier Deschamps auch mal nennen. Habe ich das Gefühl, ein richtig guter.
Ja, ich meine, seit 2012 im Amt, das spricht ja schon für sich, dass er mit dieser Mannschaft auch eins ist. Und die haben eine unfassbare Qualität. Klar, jetzt kannst du hingehen und sagen, er ist ein Tor geschossen und das war noch ein Eigentor, aber auch noch kein bekommen. Aber die Spielanlage ist schon wirklich mit das höchste Niveau.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den gestrigen Abend schauen und über Portugal reden, die waren ja gestern dann sehr beeindruckend. Was ist eigentlich mit Cristiano Ronaldo? Ist das jetzt ein Mannschaftsspieler? Er hat das letzte aufgelegt. Also, oder ist er nach wie vor ich unterwegs?
Nö, haben wir ja gestern gesehen, als er den Ball rübergespielt hat. Vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass er gemerkt hat, dass er noch nicht so ganz im Flow ist. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich noch so ein Stück weit zurücknimmt. Jetzt wird man sagen, ja, der ist 39. Ich glaube, der hat ja das Ziel, Europameister zu werden. Ich glaube, das ist Cristiano Ronaldo, das wissen wir. Und der wird sich überlegen, wenn ich 7 Spiele mit 39 gehen will, dann muss ich mir die Kraft einteilen. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft, haben wir auch nachher gesehen, als sie 3-0 geführt haben, haben sie ihn gesucht, haben versucht, ihm noch einen aufzulegen und so. Ich glaube, dass die Mannschaft ihn als Kapitän absolut akzeptiert. Und wenn wir über Pepe sprechen, der ist 41, der hat gestern für mich eine überragende Partie gespielt, ja, in der Innenverteidigung mit 41, alle Kopfbälle rausgeholt, super Stellungsspiel. Also das ist wieder, ich werf gleich was rein, es gibt ja keine guten und keine jungen und alten, es gibt nur gute oder schlechte. Und Pepe, muss man sagen, ist für mich auf Top-Niveau.
Ist ein guter, ja, schmeiß rein, komm, ja, 3 Euro.
Das ist nicht schlimm, nimm ruhig meins.
Ja,
achso, Entschuldigung. Ja, mach nichts. Ich
konnte mir das Hotel in der Portugiesen anschauen. Ich war schon drin in der Klosterpforte in Marienfeld. Und da ist auch wirklich alles auf Portugal. Also sie haben so einen, ich weiß nicht, wie der Spruch heißt, die haben da auch so einen Spruch, ja, den die rausgegeben haben. Der Aufzug ist portugiesisch gebrandet, die Fernseher sind portugiesisch
und
verkleidet.
Und zwei Sicherheitsringe ums Hotel, damit, ja, nicht irgendwie...
Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie an irgendeiner Grenze. Aber die Portugiesen wollen, die glauben an sich. Und dieser Cristiano Ronaldo zieht natürlich Aufmerksamkeit. Es geht ein bisschen weg von den anderen Spielern. Das kann dir auf den Nerv gehen. Es kann aber auch ein Vorteil sein, weil die anderen befreit aufspielen können. So, und dieser Fokus, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Portugal ist für mich auch einer der Favoriten, absolut.
Die Energie folgt der Aufmerksamkeit.
Ja, aber ist ja so.
Ja, das schön.
Noch mal was rein tun.
In Gütersloh gab es ein Training, ein öffentliches Training, da wurden 6.000 Tickets verkauft in 5 Minuten. Sie hätten, glaube ich, 50.000 oder 60.000 Tickets verkaufen können. Das
ist schon außergewöhnlich, ne? Nach wie vor, ja, für eine Anziehungskraft hat, was für einen Magnetismus von ihm da ausgeht.
Schmeiß mal rein.
Aber jetzt eigenes Geld.
Die Jungs bitte. Von dem Hotel haben mir gesagt, ich soll 200 von dem Portugaler, ich soll auch 200 Euro reinschmeißen. Die habe ich nicht dabei, die reiche ich dann aber nach
der Saison. Ist gut, das merken wir uns aber, ne, auch. Ja. Ich meine, Portugal hat ja eine Wahnsinnsqualifikation gespielt, haben alles gewonnen. Jetzt das erste Spiel war nicht so gut, gestern waren sie dann schon wieder da. Ist das auch ein ernsthafter Titelkandidat für dich?
Sehr. Mats hat es gesagt, es ist Fokus auf Ronaldo und die anderen können immer stärker werden. Und die haben die Qualität, ich stufe die Qualität ein wie die Spanier. Die haben den schnellen Fußball, die haben die Spieler, wo 1 gegen 1 technisch gute Spieler. Was sie besser machen ist, in der Defensive mit Pepe und das, haben sie auch die Härte. Also das Gemisch ist sehr gut.
Siehst du die Portugiesen auch ganz oben? Im obersten Regal, ich sag mal, jetzt technisch. Unsere Mannschaft, haben wir gesagt, wir haben gesagt Spanien.
Ja. Technisch sowieso die Besten und die Saubersten, ist ja überhaupt keine Frage, so werden sie ja auch geschult. Und Cristiano Ronaldo ist immer noch so ein X-Faktor. Und wenn du einen Pepe hast mit seinen 41 Jahren, der noch den Laden zusammenhält, davor den Palhinha noch und Bernardo Silva als der Unterschiedsspieler, dann ist das schon eine herausragende Qualität. Ich schließe mich an, also auf jeden Fall mit zu den Favoriten, ja.
Und man muss ja auch ganz generell vielleicht sagen, Stefan, das Niveau dieser Euro sportlich ist gut. Ich finde, was mir total imponiert, dass offensiv gespielt wird. Es fallen viele Tore.
Ja, mit viel Mut und
Risiko. So Mauermannschaften. Ja?
Genau, mit viel Mut und Risiko. Eigentlich denkst du, wenn du Albanien oder Georgien, die stellen sich hinten rein, die wollen das eigene Tor verteidigen und vielleicht mal mit Glück nach vorne kommen. Nein, genau das Gegenteil machen sie. Sie spielen eigentlich so Fußball wie der VfB Stuttgart in der letzten Saison in der Bundesliga. Mutig nach vorn. Wirklich draufgehen, Pressing, also das gefällt mir schon sehr, sehr gut.
Und Stefan, als hättest du es geahnt, so eine perfekte Überleitung, denn nach einer kurzen Pause sprechen wir über den VfB Stuttgart, der uns letzte Saison so begeistert hat, der jetzt aber sukzessive Spieler um Spieler verliert. Das ist natürlich beängstigend für alle, die es mit dem VfB halten. Wir sprechen gleich über diese Mannschaft. Und Sie sollten jetzt Ihre Chance nutzen, meine Damen und Herren, auf 75.000 Euro Fanbonus. Machen Sie also mit bei unserem EM-Fieber-Gewinnspiel. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück bei unserem EM-Doppelpass. Willkommen zurück im Airport Hilton, der Fenster.com EM-Doppelpass läuft. Und natürlich während so einer Euro passiert bei den Vereinen im Hintergrund unglaublich viel. Da geht es um Neuzugänge, da geht es um Verkäufe. Und ich habe es Ihnen gesagt, beim VfB Stuttgart, Stefan, da ist eine ganze Menge los. Ito, viele überrascht. Bayern hat zugeschlagen. Guter Mann?
Ein sehr guter Mann, ja. Jung, guter Mann. Heißt aber im Umkehrschluss, dass sich Bayern trennen wird von irgendeinem anderen Innenverteidiger. Mal gucken, wen das treffen wird. Aber es ist eine gute Verstärkung auf jeden Fall.
Also da sehen wir den Japaner, der bis 2028 unterschrieben hat bei den Bayern. Und jetzt könnte es so sein, sie deutet alles darauf hin, dass auch Waldemar Anton den VfB verlässt. Er hat eine Klausel, 22,5 Millionen sollen das sein. Der BVB ist mehr als interessiert. Das ist dann schon bitter für den VfB, wenn du so deine Stützen verlierst?
Ja, extrem bitter. Du hast einen ganz, ganz langen Zeitraum, über einen langen Zeitraum versucht, dir was aufzubauen. Hast immer so ein bisschen gescheitert und hast jetzt mit Hoeneß als Trainer wirklich was aufgebaut in diesen letzten anderthalb Jahren. Und du siehst jetzt so peu à peu, wie dir das wieder auseinanderbricht. Natürlich, der Erfolg, der weckt Begehrlichkeiten, das ist ganz klar. Boah, aber es ist schon bitter, gerade für die Fans und die Region.
Könntest du bitte 3 Euro für Stefan reinwerfen?
Selbstverständlich.
Der Erfolg weckt Begehrlichkeiten.
Du wolltest jetzt bei mir wieder gucken, oder?
Ja, mach ich. Ja. Stefan, mit welchem Gefühl verfolgst du das? Weil Waldemar Anton hat ja erst vor einem halben Jahr, glaube ich, verlängert beim VfB Stuttgart.
Ja, sieht ein bisschen komisch aus für den Außenstehenden, muss man schon sagen. Bitter ist natürlich, wenn du eine zentrale Figur verlierst, den Kapitän. Das wird Dortmund oder würde Dortmund, weil es ist ja noch nicht fix, auf jeden Fall stärker machen und stabiler machen, keine Frage. Aber es hat so ein, wie sagt man in Stuttgart,
Geschmäckle.
Genau, weil eben im Winter verlängert und jetzt die Möglichkeit eben zu wechseln.
Ja, wir sprechen hier gleich weiter über den VfB. Aber Katharina, du hast, wie ich unschwer erkennen kann, am roten Brustring einen VfB-Anhänger bei dir. Und ist natürlich interessant zu sehen, wie sieht er das?
Absolut. Ich habe mich auf die Suche gemacht, ob wir hier ein paar VfB Stuttgart-Fans haben. Er ist mir sofort ins Auge gesprungen. Der liebe Sven, du hast eben gerade natürlich die Diskussion mitverfolgt. Wie wird das denn unter den VfB-Fans aktuell diskutiert? Ist es dann deiner Meinung nach auch ein Ausverkauf?
Es könnte sein. Also es wurde natürlich lang spekuliert und man hat schon damit gerechnet, dass der eine oder andere geht. Aber jetzt, dass der Anton geht, ist schon echt ein Problem unter den Fans, weil er sich natürlich bekannt hat, weil er auch eine Identifikationsfigur war, auch Stabilität in der Abwehr gebracht hatte. Und das ist schon ein Riesenthema gerade.
Das heißt, es wird auch logischerweise, dann höre ich raus, unterschieden, ne? Bei den möglichen...
Ja, Ito hat man neutral gesehen. Ich denke, da hat man schon eine gute Verstärkung aus Köln. Aber ja, Anton ist halt ein Riesenthema. Ja.
Die größte Enttäuschung.
Ja, ne? Riesenenttäuschung an den Fans. Ja.
Dankeschön, Sven. Vielen Dank für die Eindrücke. So, dann machen wir weiter mit noch ein paar Informationen von unserem Sportwettpartner, bevor es hier gleich im Studio weitergeht.
Willkommen zurück bei uns in der Runde beim EM-Doppelpass. Alfred, wenn so jemand wie Waldemar Anton den nächsten Schritt gehen kann. Der BVB ist der größere Verein, da kann man besser verdienen. Ist das verständlich oder ärgert dich das, wenn jemand einen Vertrag verlängert bis 27 und dann ein halbes Jahr später vielleicht, es ist ja noch nicht ganz fix, weggeht?
Das halbe Jahr war dann ein bisschen eine sehr kurze Frist, die er da eingehalten hat.
Ist das das Business mittlerweile
einfach
so?
Ja, ich verstehe auch, dass ein VfB-Fan natürlich darüber entsetzt ist, aber ich glaube, dass das, der Fall VfB Stuttgart natürlich auch ein Bild der Bundesliga zeigt. Das ist immer schon so gewesen, wenn ein Verein Bayern München und die ganz Großen angegriffen hat, wurde er meistens leer gekauft. Das ist meistens gescheitert. Irgendwann, ob es beim HSV oder bei Werder Bremen, irgendwann sind sie dann wieder eben abgestürzt. Und deswegen muss man auch feststellen, dass Bayer Leverkusen der einzige Club ist mit dem Werk im Rücken, mit Bayer im Rücken, die dagegen halten können. Aber der VfB Stuttgart macht ein Riesenjahr und wird jetzt ausgekauft. Wir haben über Grossi noch gar nicht gesprochen.
Ja, das würden wir jetzt machen.
Ne? Also wird jetzt leer gekauft. Und das wird, wenn nächstes Jahr, ich sag mal als Beispiel, der nächste Club da oben spielt, wird ihm das auch passieren. Die Bundesliga-Vereine als eingetragene Vereine sind nicht in der Lage, so viel finanzielle Mittel locker zu machen, um diese Stars dann zu halten. Und dann kommt Borussia Dortmund, holt den Anton und wahrscheinlich Gerassi auch noch. Und ja, so ist das Bild der Bundesliga.
Und ehrlicherweise, das ist ja, wir hatten ja öfter Vertreter vom VfB Stuttgart da. Du kannst ja jetzt nicht, weil du ein Jahr Champions League spielst, plötzlich Champions League Gehälter zahlen und sozusagen das Gehaltsniveau bei Stuttgart so hochschrauben, wie es zum Beispiel in Dortmund ist. Das ist das Los dieser Vereine. Also Gerassi möglicherweise weg, aber es gibt ja noch UNDAF, da ist auch noch nicht geklärt, ob sie ihn jetzt wirklich kaufen von Brighton. Führig ist auch überall im Gespräch, ist schon bitter, ne?
Ja, also bitte, Alfred hat ja es genau erklärt, wie es ist. Die Schwierigkeit haben wir an Union Berlin natürlich gesehen. Jetzt bist du in der Champions League, da willst du natürlich auch was zeigen. Dann hast du die Bundesliga, hast DFB-Pokal. Und da ist jetzt die Frage, wenn du diese wichtigen Spieler jetzt alle verlierst, wie du da diese ausgewogene Mischung hinbekommst, damit dir eben nicht genau das passiert, was in Berlin passiert ist, wo man auf einmal gegen den Abstieg spielt. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Sebastian Hoeneß da das genau weiß, was er da macht. Man wird sicher auch andere Leute holen müssen. Aber ist natürlich jetzt dann eine neue Situation und auch herausfordernd, gerade mit Champions League.
Wenn wir bei Dortmund mal drauf schauen, Sven Mislintat ist da jetzt dazugekommen als Kaderplaner. Der hat Anton damals nach Stuttgart geholt. Gerassi ist auch in seiner Zeit gekommen. Der räubert jetzt schön bei seinem Ex-Verein.
Ja, ob das jetzt so, sagen wir mal, natürlich ist es dem Geschäft geschuldet. Er kennt die Spieler, er kennt die Charaktere, die Mentalität der Jungs, da liegt es nahe. Aber seinem alten Arbeitgeber gegenüber, boah, ist das schon Geschmäckle so ein bisschen. Ne? Also, nur, wenn man sagt, man geht zu dem größeren Verein, klar, Borussia Dortmund hat im Moment vielleicht mehr Strahlkraft, aber im kommenden Jahr spielst du halt keine Champions League, sondern spielst zwar europäisch, aber das ist ja das, wo du eigentlich als Fußballer bei immer
Dortmund?
Hin willst.
Bei Dortmund?
Ja, oder?
Champions League.
Ja, ja, ja, doch. Die sind ja als Fünfter reingekommen. Ja. Wir haben ja 5 Champions League-Teilnehmer dieses Jahr.
Aber es gibt hier bei VfB Stuttgart noch einen, der im Hintergrund, der bei Paderborn mal in Amt und Würden war. Und der weiß ja, wie das ist. Ich glaube, Paderborn ist ja auch ein Verein,
die. Du sprichst vom jetzigen Sportvorstand, genau. Der ist ja befördert worden, Fabian Wohlgemuth.
Wohlgemuth, ja. Genau, der war ja in Paderborn. Und da war es ja auch so, du warst ja auch mal in Paderborn. Fand ich gut, da hast du bei mir ganz in der Nähe gewohnt. Das war 30 Kilometer, du bist nie vorbeigekommen. Aber ich wollte nur sagen...
Da wart ihr auch noch nicht befreundet damals.
Nee, damals noch nicht, aber jetzt, seit er den Song ja runtergeladen hat in der Pause, eben sind wir richtig dick miteinander. Ich wollte einfach nur sagen, dass er, ich glaube, Fabian Wohlgemuth das ja aus Paderborn kennt, die ja auch immer sehr erfolgreich, zweite Liga. Und da ist ja auch das sicher öfter passiert, dass Spieler weggekauft worden sind. Also da hast du zumindest jemanden, der diese Art von Situation schon öfter mit.
Und so ganz überraschend ist es für den VfB natürlich nicht. Die werden sich mit diesem Szenario beschäftigt haben. Wie ist es für Spieler, die jetzt bei der Nationalmannschaft sind und im Hintergrund laufen diese Gespräche? Hältst du das komplett von dir fern und sagst deinem Berater, mach du das jetzt mal oder bist du da als Spieler immer noch involviert in der Zeit? Also ein Chris Führig zum Beispiel, wo ja nicht so klar ist, ob er beim VfB bleibt und wenn ja, er wechselt, wo er dann andockt.
Sie werden mit Sicherheit informiert, logischerweise, aber das sollten Sie auch ein bisschen zur Seite schieben, weil der Fokus sollte auf diese Europameisterschaft liegen. Damit ist die Frage auch beantwortet.
Ja, lasse ich auch so stehen. Wir sind ja auch, es ist ja auch schon spät.
Ja,
ist es manchmal auch erlaubt,
dass man sich... Ich bin heute Morgen
um 4 Uhr aufgestanden. Wir haben
schwere Spiele heute. Ja, ja, absolut. Also wir machen eine kurze Pause. Stefan erholt sich nochmal. Und gleich wird uns Ciriakos Forza noch ein bisschen was zu seiner persönlichen Zukunft sagen. Er ist jetzt Trainer bei Schaffhausen. Ich weiß, dass er immer gerne in die Bundesliga zurückkehren würde. Wenn ja, wo würde es ihn denn jucken? Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im EM-Doppelpass. Aus München, bis gleich. Zum EM-Doppelpass, zum Fenster.com EM-Doppelpass. Katharina hat mittlerweile auch bei uns Platz genommen, aber ich habe es gesagt, Ciri, wollen wir mit dir noch kurz deine persönliche Situation besprechen, beruflich, nicht persönlich, berufliche Situation. du bist bei Schaffhausen mittlerweile unter Vertrag, das ist Nationalliga
Zweite Bundesliga.
B, also zweite Liga in der Schweiz. Mit welchen Zielen, mit welchen
Ziele sind ganz
Voraussetzungen
einfach.
Gehst du da ran?
interessante Aufgabe, mit Jungs zu arbeiten, jungen Spielern, talentierten Spielern, die weiterzuentwickeln, dass sie den nächsten Schritt machen können. Und das ist auch die Zukunft vom Schweizer Fußball. Wir haben in der Jugend sehr gute Spieler, aber wir müssen ihnen auch die Chance geben, in den Profibereich reinzusteigen, ja, die Chance zu geben, auch für den nächsten Schritt dann ins Ausland zu gehen.
Und jetzt ist erstmal das deine Aufgabe. Du hast, glaube ich, ein Jahr unterschrieben. Ist die Bundesliga immer noch ein Sehnsuchtsziel für dich?
Ja, ist ein Ziel, aber es muss passen. Es muss passen in dem Sinn von der Philosophie her, vom Verein, von den Menschen her, passt zusammen, passt auch die Spielart zum Trainer her. Wenn das stimmt, dann sehr gerne.
Also werden wir verfolgen, wo dein Weg dich hinführt. Erstmal jetzt viel Erfolg in Schaffhausen. Dankeschön. Und danke für den Besuch heute hier. Ciriaco Sforza. Katharina, wir haben noch einiges auf der Agenda.
Ja, absolut. Wir wollen Sie einladen, liebe Zuschauer, Sie kennen das natürlich an dieser Stelle, zu unserem Dopa on Tour. Im Herbst haben wir wieder zahlreiche Termine in allen möglichen Städten in Deutschland. Also gerne mal durchklicken. Thomas Helmer ist da mit Gästen vor Ort. Beispielsweise, ich tippe auch mit dir, Matze Knob, ne? Ist auch zugegen.
Öfter mal dabei.
So, also es wird unterhaltsam da vor Ort. Und wir haben Spenden bekommen. Heute ist einiges zusammengekommen und ich lese natürlich gerne vor, alles, was mehr als 20 Euro waren. Richard und Horst grüßen Ramona und Birgit aus Gündelbach. Dann haben wir den FV Bad Schussenried, Gaudi Fuller aus Zweibrücken. Mensch, sonst geht das mit Applaus.
Ja, das geht schon.
Heute nee. Von den beiden Steinhäusern Jan und Peter haben wir was bekommen. Walter und Sabine Schüle aus Rangendingen. Spielvereinigung Krumbach hat gespendet. Außerdem Klaus Staud, Erlangen 1947. FSG und EHK Wunstendorf. Tuss Jagloch. Ulrike und Heinz aus Udem. Florian grüßt den EFC Eagles Around the World. Dann haben wir Irina und Eugen, Andreas Tepper, Schiedsrichtergruppe in Johannes Dunker vom SV Union Wesenberg, Dirk, der FC Bayern Fanclub, Landau Isar und die Gebrüder Messerschmidt. Also wirklich sehr, sehr viele. Vielen Dank. 545 Euro sind da an Spenden zusammengekommen.
Sehr gut, ist eine ordentliche Summe zusammengekommen. Jetzt ganz schnell eure Tipps, Stefan, heute Abend, Deutschland-Schweiz.
2-1 Deutschland.
3-1 Deutschland.
3-1 Deutschland.
3-0 Deutschland.
3-0 sage ich ja.
2-2.
3-0. Also, das ist das Meinungsbild hier. Ich bedanke mich sehr für diese wunderbare Runde. Es wird Zeit, dass wir anstoßen mit einem schönen Weißbier. Hat sehr viel Spaß gemacht. Am kommenden Sonntag ist Jochen Stutzki hier. Unter anderem zu Gast Felix Brüch, der nach seinem Kreuzbandriss, der Schiri, an seinem Comeback arbeitet. Und wir freuen uns auf das Spiel heute Abend. Sagen jetzt Prost, machen Sie es gut und bis ganz bald. Und auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen, ich sage nicht wer, gibt es jetzt noch mal diesen Gassenhauer von Matze Knob, meine Damen und Herren. Schönen Tag noch. Tschüss. Vorsicht.